Herzlich willkommen zu Episode 93 unseres Zentralasien-Tour-Podcasts vom 15. Dezember 2025. Wir sind Belinda und Tizian und haben nun in fast 3,5 Jahren mit den Fahrrädern das Ende der Welt erreicht. Denn wie in der letzten Episode angekündigt, haben wir mittlerweile von Australien nach Neuseeland übergesetzt. Und das heißt, das hier wird damit unsere erste Neuseeland-Episode. Und die nehmen wir hier im kleinen Städtchen Wanaka auf der Südinsel von Neuseeland auf. Da wollen wir natürlich unter anderem auch klären, ob unsere hohen Erwartungen, die wir an Neuseeland hatten, enttäuscht oder erfüllt wurden. Aber zunächst wollen wir mal noch kurz damit anfangen zu berichten, welche Vorbereitungen wir für die Reise nach Neuseeland denn treffen mussten und natürlich auch, wie der Flug hierher so verlief.
Formal braucht man als deutscher Staatsbürger für Neuseeland kein Visum, allerdings muss man vorher online ein NZETA beantragen, also eine New Zealand Electronic Travel Authority, und damit darf man dann 90 Tage lang in Neuseeland bleiben. Soweit ist es ja also im Prinzip ähnlich, wie es auch damals in Australien war, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass dieses Ding bei Australien damals kostenlos war. Und für Neuseeland kostet es jetzt 9 Euro, jedenfalls wenn man es über diese spezielle App von Neuseeland da beantragt. Wenn man es einfach nur online über den Browser beantragt, kostet es 12 Euro pro Person. De facto ist es also, ja, ich wüsste nicht mehr so ganz, was dann der Unterschied noch zu einem E-Visum ist, wenn man auch noch dafür bezahlen muss. De facto ist also quasi von einem E-Visum kaum zu unterscheiden. Zusätzlich muss man dann bei diesem NZETA-Prozess auch noch eine deutlich saftigere IVL-Gebühr von 50 Euro pro Person bezahlen. Das ist der sogenannte International Visitor Conservation and Tourism Levy, also im Prinzip halt sowas wie eine Kurtaxe. Und das wussten wir tatsächlich vorher nicht, dass diese 50 Euro pro Person auch noch draufkommen. Und entsprechend war das ja war ein bisschen überraschend für uns, als das dann da auch noch auf der Rechnung in dieser NZETA-App stand. Aber da führt wohl kein Weg dran vorbei.
Außerdem muss man wohl schon, bevor man seinen Flug antritt, nach Neuseeland ein Weiterflugticket vorweisen können. Also ein Flugticket wieder aus Neuseeland raus. Und ja, das wird eben beim Check-in der Airline des Hinflugs schon geprüft. Das heißt, man kommt gar nicht erst nach Neuseeland aufs Land quasi, ohne das zu haben. Natürlich kann man da auch irgendein kostenlos stornierbares Ticket oder so buchen und das dann nach der Einreise dann direkt wieder stornieren. Wir haben aber unseren richtigen Weiterflug von Neuseeland schon gebucht gehabt. Insofern war das für uns kein Problem. Ja, und dann zuletzt muss man dann auch noch eine Arrival Card online ausfüllen, also eine sogenannte Traveler Declaration, die wir so bei so ziemlich jeder Grenze ausfüllen müssen. Da geht es eben darum, was man alles an Lebensmitteln und in dem Fall von Neuseeland vor allem auch Outdoor-Ausrüstung dabei hat. Also normalerweise haben wir ja bei solchen Arrival-Cards gern mal überall einfach Nein eingetragen, weil ansonsten, falls man irgendwo Ja einträgt, könnte es zu Problemen führen. Also normalerweise sind die Fragen, ob man Alkohol dabei hat, Tabak oder irgendwelche Waffen oder sonst irgendein Zeug. Aber hier bei Neuseeland haben wir tendenziell eher überall Ja angegeben, weil hier geht es eben speziell auch um Outdoor-Zeug und mit unserer Ausrüstung und den Fahrrädern werden wir sowieso streng kontrolliert. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie irgendwas finden, was man nicht deklariert hätte. Zum Beispiel hat uns jemand eine Geschichte erzählt, dass irgendjemand wegen einem Apfel, der dann plötzlich doch im Handgepäck war und aber sie angekreuzt hatte, Lebensmittel hat sie keine dabei, dass sie dann 200 Euro Strafe zahlen musste. Und da haben wir bei jeglicher Formulierung Milchprodukte, oh, wir haben Schokolade, lieber mal Ja ankreuzen und sonst was. Also einfach immer Ja angekreuzt, wenn es auch nur im Entferntesten grenzwertig sein könnte.
Ja, die letzte Episode, die hatten wir ja in Sydney veröffentlicht. In Australien waren wir ja von Cairns bis nach Sydney gefahren und dann sind wir eben von Sydney aus nach Neuseeland geflogen. Genauer gesagt in die kleine neuseeländische Stadt Queenstown, relativ weit im Süden der Südinsel von Neuseeland. Und so, dadurch, dass wir dort angekommen sind, können wir jetzt im Prinzip ganz Neuseeland von Süden nach Norden durchqueren. Das ist dann auch der Plan. und vom Flughafen der größten Stadt Neuseelands in Auckland aus, die dann eben recht weit im Norden der Nordinsel liegt. Von da aus haben wir dann quasi alle Möglichkeiten, weiterzukommen, weil das eben der, ja, der wichtigste und größte Flughafen in Neuseeland ist mit den meisten internationalen Verbindungen. Im Gegensatz dazu hat Queenstown nur einen kleinen Flughafen. Da gibt es Direktflüge tatsächlich nur innerhalb Neuseelands und nach Australien. Sydney-Queenstown, diese Verbindung, ist tatsächlich auch der kürzestmögliche Linienflug zwischen Australien und Neuseeland. Und insofern hat uns diese Verbindung natürlich, ich sag mal, ideologisch, dogmatisch sehr gut in den Kram gepasst. Denn wir wollen ja so wenig Strecke wie möglich motorisiert und ohne Fahrrad zurücklegen. Von Sydney aus fliegen gleich mehrere Airlines nach Queenstown. Wir haben uns dann letztlich für die australische Billigfluggesellschaft Jetstar entschieden, weil es halt die günstigste war und weil wir da auch genug Reports, genug Berichte von anderen Radreisenden hatten, die da mit dem Fahrrad geflogen sind und keine besonderen Probleme hatten. Und das hat dann pro Person ungefähr 165 Euro gekostet, plus dann nochmal 55 Euro pro Person fürs Aufgabegepäck und das Fahrrad. Also insgesamt sind wir da für 220 Euro pro Person von Sydney nach Queenstown geflogen. Damit war der Flug auch nur geringfügig teurer als der Flug damals von Dili nach Darwin, obwohl die Flugstrecke jetzt fast dreimal so lang ist. Also ne, zwischen Australien und Neuseeland die Strecke dreimal so lang wie zwischen Australien und Osttimor. Weiß ich auch nicht, ob man das so, wenn ich es euch hätte schätzen lassen, ob ihr das so geschätzt hättet. Jedenfalls war die Flugstrecke jetzt hier rund 2000 Kilometer, damals eben 700 ungefähr zwischen Dili und Darwin. Und entsprechend sind wir jetzt hier 3 Stunden ungefähr geflogen.
Ja, und an unserem Abflugtag, das war der 2. Dezember, sind wir früh morgens zum Flughafen geradelt. Also es waren zum Glück nur noch 7 Kilometer von unserem Warm Showers Host Steven. Den hatten wir in der letzten Episode schon kurz erwähnt. Und genauso hatten wir da ja schon auch erzählt, dass wir vor dem Flug nach Neuseeland natürlich wieder alles blitzeblank putzen mussten, um durch die neuseeländischen Biosecurity-Kontrollen durchzukommen. Die Fahrradkartons haben wir auch gesagt, die gab es kostenlos bei Decathlon. Die haben wir uns dann wieder, so wie in Dili auch, mit Gurten wie so einen Rucksack auf den Rücken geschnallt, um damit zum Flughafen zu radeln. Also die Technik speziell haben wir eben in Episode 88 schon ausführlich erklärt. Hier war es ein bisschen schwieriger, weil die Kartons größer waren, aber sonst ging es auch ganz gut. Du hast tatsächlich auch im Vorfeld schon mal die Strecke ein bisschen ausgekundschaftet, um Engstellen, durch die wir dann mit den dicken Kartons auf dem Rücken nicht durchkämen, zu vermeiden, sodass es schon geplant war, auch dass das ganz gut funktionieren sollte. Und ja, dann sind wir um 8.40 Uhr am Flughafen angekommen. Check-in war um 12 Uhr. Das heißt, wir hatten so 3 Stunden Zeit, die Fahrräder und die Fahrradtaschen einzupacken. Vom Gewicht her sind wir auch gerade so hingekommen. Also insgesamt hatten wir 80 Kilogramm Aufgabegepäck gebucht. Also da waren die Fahrräder mit drin in diesem Gewicht, das wir gebucht hatten. Die beiden Fahrradkartons und unsere beiden Kartons mit den Fahrradtaschen zusammen haben am Ende 79,9 Kilogramm gewogen. Also quasi eine Punktlandung. Also wir haben tatsächlich auch noch am Flughafen ein bisschen hin und her gepackt, dass es so gut passt. Und dazu hatten wir dann noch jeder 7 Kilogramm Handgepäck frei. Und da hat die Waage bei dir 7,00 Kilogramm angezeigt am Ende.
Da hatte ich aber auch schon Pulli und Jacke rausgenommen, die ich quasi dann angezogen habe. Und außerdem hatte ich alle meine Hosentaschen vollgestopft mit schweren Sachen wie Powerbanks und Kamera und so weiter, damit das quasi nicht auf der Waage landet, wenn sie unsere Handgepäcktasche wiegen.
Ja, auch ich habe die 7 Kilogramm voll ausgereizt und beim Check-in hat dann vom Gewicht her auch alles gepasst. Die Frau hat dann aber noch nach dem Campingkocher gefragt und meinte, den müssen wir nochmal auspacken und sie muss prüfen, ob man da noch Benzin riecht. Das wäre schon ganz schön nervig gewesen, weil unsere Kartons, in denen die Taschen drin sind und dort entsprechend der Kocher drin war, die haben ja natürlich schon zugeklebt mit tonnenweise Klebeband, damit die auch nicht während dem Flug irgendwie aufplatzen und alles verteilt wird im Flugzeug, unsere einzelnen Taschen. Und das heißt, die hätten wir dann nochmal aufschneiden müssen und dann nochmal neu mit Klebeband in jeder Richtung verschließen müssen. Und ja, auf unsere etwas seufzende Reaktion hin hat sie dann nochmal Vorgesetzten gefragt und wir haben dann beteuert, dass wir alles gut gereinigt und gelüftet haben. Und das hat uns der Vorgesetzte dann scheinbar geglaubt und gesagt, ja, das passt schon. Das war also ganz gut.
Ja, dann kam aber das nächste Galama, denn die Frau da am Check-in-Schalter hat dann eben unseren Pass gescannt. Die hatte so ein, ja, so an der Tastatur sowas, wo sie die Pässe dann durchgezogen hat. Und hat uns dann verkündet, dass die Neuseeländer unsere Einreise noch nicht freigegeben haben. Anscheinend müssen die das irgendwie im System freigeben, sodass sie uns einchecken kann. Und weil das eben nicht der Fall war, musste sie dann nochmal in Neuseeland dort beim Grenzschutz anrufen, hat dann unsere Passnummer durchgegeben, damit die Passnummern dann entsprechend im System freigeben können. Ne, unsere Passnummern hatten wir auch beim NZE-Tag quasi angeben müssen und ich weiß nicht, was da schiefgegangen ist, aber die Frau im Check-In-Schalter meinte, ja, das müssen wir irgendwie ständig machen, das funktioniert nicht so oder häufig nicht so richtig. Insofern soweit noch alles ja, unbedenklich, sage ich mal. Aber dann hat sie gemeint, ja, irgendwie auch der australische Grenzschutz hat es auch noch nicht freigegeben. Also für die Ausreise aus Australien. Und das war dann ein bisschen blöd, weil wir wollten bei diesem Flug die Pässe tauschen. Also wir haben ja zwei deutsche Reisepässe. Da haben wir mal ausführlich im FAQ-Teil von Episode 61 drüber gesprochen. Und zuletzt, also jetzt hier in den letzten Ländern, Australien und alles, was davor war, da hatten wir immer den Zweitpass benutzt, weil der Zweitpass, wie wir damals im FAQ-Teil ja gesagt hatten, weil der nur 6 Jahre statt 10 Jahre gültig ist. Das heißt, man macht quasi erstmal den Zweitpass voll mit Stempeln und Visa. Aber jetzt wollten wir eben wieder auf den Erstpass wechseln, aus Gründen, die jetzt hier zu weit führen würden. Und ja, jedenfalls dachten wir halt, dass der Grenzübertritt mittels Flug von Australien nach Neuseeland ja, relativ unheikel ist. Also da werden jetzt die Australier hoffentlich nicht das NZETA, die Passnummer, die wir dort angegeben haben, mit dem Pass vergleichen, mit dem wir aus Australien ausreisen und umgekehrt in Neuseeland wird sie es hoffentlich jetzt auch nicht interessieren, aus welchem Land wir denn eingereist sind und warum wir da keinen Stempel haben, zumal Australien sowieso keinen Stempel in den Pass drückt. Insofern dachten wir, ja, gute Gelegenheit, da wird schon nichts schief gehen. Aber jetzt hatten wir hier halt der Frau am Check-in quasi den Erstpass, mit dem wir nach Neuseeland einreisen wollten, hingelegt, weil wir auf den auch den Flug gebucht hatten. Und jetzt musste sie aber unsere Passnummer wohl auch an den australischen Grenzschutz durchgeben. Und dann haben wir halt irgendwie gesagt, ach so, ja Moment, aber nach Australien sind wir damals mit einem anderen Pass eingereist. Und die hatte halt noch nie was davon gehört, dass man irgendwie zwei Pässe vom selben Land haben kann und dann musste man das erstmal noch irgendwie erklären und so. Es hat halt irgendwie alles ewig gedauert. Ich meine, zum Glück gab es links und rechts noch andere offene Check-in-Schalter, die dann die komplette Schlange, die hinter uns war, dann quasi bis dahin auch schon abgearbeitet hatten und dann standen wir nur noch da alleine rum. Und waren halt irgendwie immer noch nicht fertig und, also ja, weiß ich nicht, wir standen zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon 15 Minuten da. Und dann hat sie also auch noch beim australischen Grenzschutz angerufen und hat dann, naja, entsprechend den anderen Pass dann durchgegeben und hat dann immer wieder unsere Pässe durch den Scanner gezogen, hat darauf gewartet, dass das System irgendwie da sagt, dass es jetzt freigegeben ist und, weiß ich nicht, musste sie halt ein paar Mal wiederholen und dann war es immer noch nicht freigegeben im System, aber irgendwann nach nochmal 10 Minuten oder so gab es dann endlich grünes Licht und sie konnte uns einchecken.
Ja, war zum Glück nicht zu stressig, weil wir waren ja rechtzeitig zum Check-in-Beginn fertig mit Fahrrad und allem einparken und zum Glück hatte der Check-in ja schon ab 3 Stunden vor dem Abflug geöffnet, denn der Abflug war dann erst um 15 Uhr, also hatten noch genug Zeit, um vom Boarding auch noch kurz rumzusitzen. Ja, und dann sind wir losgeflogen und hauptsächlich über Meer geflogen und dann in Neuseeland ja eigentlich spektakulär durch die Täler der neuseeländischen Alpen geflogen vor Queenstown. Nur leider hatten wir beide keinen Fensterplatz. Das heißt, wir haben nur flüchtige Blicke mal an den anderen beiden Leuten vorbei, die daneben dran noch in Fensterrichtung saßen, auf verschneite Berge und Wolken tatsächlich. Es war auch ein bisschen bewölkt, also vielleicht hat man am Fenster jetzt auch nicht zu viel gesehen. Aber ja, war ein bisschen schade, keinen Fensterplatz zu haben, aber na gut. Letztendlich sind wir gelandet und konnten dann unsere ersten Berge seit langer Zeit auch schon auf dem Weg vom Flugzeug in den eigentlichen Flughafen kurz bestaunen. Und im Flughafen drin, ja, dann gab es erstmal wieder die uns aus Darwin schon bekannten Biosecurity-Kontrollen. Neuseeland gilt generell als noch strenger als Australien, was die Biosecurity angeht. In unserem Fall war die Kontrolle hier aber auch nicht unbedingt penibler. Also die Fahrradkartons, die waren halt zu groß für ihren Scanner. Die haben sie da von oben geöffnet und mit der Taschenlampe reingeleuchtet. Ansonsten, ja, haben sie sich da damit zufrieden gegeben, dass wir gesagt haben, wir haben alles geputzt. Sie wollten auch nicht mal das Zelt oder die Heringe ausgepackt haben. Allerdings ging das mit unserem restlichen Gepäck, was nicht in den großen Fahrradkartons war, aber auch durch so einen Scanner. Keine Ahnung, ob der speziell auch Erde oder Pflanzensamen oder was weiß ich gescannt hat. Das Pesto-Glas hatte ich noch drin und da hat die Beamtin gefragt, was denn in den, da ist so ein Glas drin, was da drin sei. Und mit Pesto-Sauce hat sie sich aber zufrieden gegeben. Also vielleicht scannt der schon auf Lebensmittel auch irgendwie, auf irgendeine Art. Jedenfalls war bei uns da alles in Ordnung und dann waren wir relativ schnell da durch und in Neuseeland, also in unserem 41. Land auf dieser Tour.
Ja, übrigens, die Neuseeland-Zeit unterscheidet sich dann nochmal um 2 Stunden von der New South Wales-Zeit, die wir zuletzt in Australien hatten. Also Neuseeland liegt eigentlich in der Zeitzone UTC plus 12, aber hat auch Sommerzeit jetzt gerade und deswegen ist jetzt im Moment sogar die Zeit UTC plus 13. Damit haben wir ganze 12 Stunden Zeitunterschied zu Deutschland und das ist die größte Differenz, die wir auf dieser Tour hatten bisher und auch je erreichen werden auf jeden Fall. Es ging aber theoretisch noch ein bisschen mehr. Es gibt auch Länder, so diese Inselstaaten, die teilweise auch UTC plus 14 haben. Aber da werden wir wohl nicht hinkommen, weil die sind ein bisschen klein, um da sinnvoll mit dem Fahrrad rumzufahren.
Ja, wir haben die Räder dann draußen vor dem Flughafen zusammengebaut. Da gab es sogar so eine Art Bike Assembly Area mit ein bisschen Werkzeug und einer Luftpumpe. Und bis wir fertig waren, war es dann auch tatsächlich schon kurz vor Mitternacht. Also wir sind ja erst abends mit dem Flug angekommen. Und eigentlich hatten wir deswegen, weil wir eben so spät ankamen, auch den Plan, am Flughafen zu übernachten. Also eigentlich im Flughafen, weil hier ist es ein bisschen kühler, so weit weiter im Süden. Leider hat sich herausgestellt, der Flughafen Queenstown ist doch so klein, dass der um 22.30 Uhr schließt. Und der Security-Typ, der dann da rumgelaufen ist, meinte auch, dass wir vor dem Flughafengebäude nicht die ganze Nacht verbringen dürfen. Hat uns dann aber empfohlen oder überlegt, was man denn machen könnte und hat uns ja gesagt, da gibt es in der Nähe einen McDonald's, der 24/7 geöffnet hat und wo es drin warm ist und wo man sogar seine Sachen laden kann. Und ja, in anderen Ländern hätten wir uns dann wahrscheinlich einfach mal irgendwo ums Eck mit dem Zelt hingestellt. Allerdings zum Thema Camping in Neuseeland, da sagen wir später nochmal mehr. Hier an der Stelle nur so viel. Queenstown ist das touristische Zentrum der Südinsel von Neuseeland. Und nach allem, was wir wussten, ist es eher keine gute Idee, da einfach mal irgendwo wild das Zelt aufzubauen, schon gar nicht in der Stadt. Ja, und Unterkünfte oder selbst Campingplätze liegen in Queenstown einfach über unserem Budget. Warm Showers Hosts gab es auch keine aussichtsreichen. Und entsprechend war der McDonald's dann tatsächlich die einzige Option, die uns blieb. Immerhin gab es da was zu essen, ich hatte ganz schön Hunger.
Ja, dieser McDonald's, der war nicht weit weg vom Flughafen und unser erster neuseeländischer Radweg war wiederum nicht weit weg vom McDonald's. Und das hatte halt zur Folge, dass wir nach unserer schlaflosen Nacht im McDonald's uns immerhin nicht mit dem Verkehr rumschlagen mussten, als wir dann bei Sonnenaufgang mehr oder weniger uns dann auf den Weg gemacht haben und losgefahren sind. Queenstown, die Stadt Queenstown, die liegt an einem See, am Lake Wakatipu. Der See ist ungefähr 75 Kilometer lang, aber nur 4 Kilometer breit. Der liegt so S-förmig in einem tiefen Tal. Im Prinzip sieht es so ein bisschen aus wie ein Fjord, aber es hat halt keinen Meerzugang. Das heißt, es ist Süßwasser. Unsere geplante Route, die sollte uns eigentlich von Queenstown aus weg vom See führen, aber wir wollten trotzdem zumindest mal noch ein bisschen auch an diesem schön gelegenen See entlang fahren. Und deswegen sind wir erstmal da vom McDonald's aus mehr oder weniger so eine 7 Kilometer lange Strecke auf so einer Halbinsel am Seeufer entlang gefahren, natürlich auf einem Radweg. Und dieser Radweg, der war dann auch schon mehr oder weniger repräsentativ für neuseeländische Radwege insgesamt. Die sind nämlich typischerweise nicht asphaltiert, aber zumindest meistens wirklich hervorragend geschottert, dass man ganz smooth darauf fahren kann. Sie sind auch relativ schmal, sodass es meistens eher schwierig ist, nebeneinander zu fahren, selbst wenn es kein Gegenverkehr oder so kommt, sondern meistens fährt man doch eher hintereinander auf diesen Radwegen. Sie sind ziemlich kurvig und es wird auch an Steigungen nicht unbedingt gespart, aber gleichzeitig ist es auch in der Regel nicht so steil, dass wir jetzt auch mit unserem Gepäck und so irgendwie hätten schieben müssen. Also kurz gesagt, die sind wirklich ja, sehr kurzweilig angelegt, sehr kurzweilig zu fahren und natürlich auch immer von einer schönen Landschaft umgeben.
Ja, wie hier der See mitten zwischen den Bergen und richtig klares, türkisblaues Wasser, obwohl es direkt neben der Stadt ist. Blöd nur, dass wir so müde waren, dass wir irgendwie fast das Gefühl hatten, beim nächsten Sekundenschlaf in den See zu fahren, weil wir eben gar nicht geschlafen hatten. Dann haben wir aber zum Glück so eine Art Liegestuhl am Seeufer gefunden und dort haben wir dann einen kleinen Powernap gemacht. Also eine gute Stunde waren wir da an dem Liegestuhl. Und das hat dann schon ganz gut geholfen. Also wir sind danach echt ganz gut durch den Tag gekommen mit diesem kleinen Nickerchen quasi. Die 7 Kilometer Radweg am See entlang sind wir dann auch erstmal wieder zurückgefahren. Wir wollten ja eigentlich in eine andere Richtung. Und dann kamen wir also nochmal beim Flughafen vorbei. Und hinterm Flughafen war so eine Art Einkaufsviertel. Unter anderem gab es hier auch wieder einen Woolworths-Supermarkt. Den kannten wir aus Australien schon. Das heißt, was Supermärkte angeht, mussten wir uns erstmal nicht neu zurechtfinden und die Produktauswahl war auch relativ ähnlich. Und dann haben wir Queenstown Richtung Osten verlassen. Erstmal entlang des Kawarau Rivers. Da gab es dann auch diverse Radwege. Also zuerst waren wir auf dem sogenannten Trin Rivers Trail unterwegs, danach dem sogenannten Arrow River Bridge Trail, danach dem sogenannten Gibson River Trail. Also alle irgendwie Teil des Radwegenetzes von Queenstown. Und jetzt führt diese Kombination aus Queenstown, aus Touristenhochburg und den Radwegen, die vor allem durch schöne Natur führen und dabei nicht an Steigungen sparen, dazu, dass natürlich vor allem eine Klientel angezogen wird, nämlich Touristen, die sich für einen Tag ein E-Bike geliehen haben. Also die Radwege sind jetzt nicht überfüllt, es war schon in Ordnung, aber sie werden schon rege genutzt. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir da an dem Tag auch nur ein einziges Fahrrad ohne Motor gesehen haben. Also außer unsere eigenen natürlich.
Ja, diese Radwege da am Kawarau River, die führen an einer Stelle auch über die sogenannte Kawarau Bridge. Das ist eine alte Hängebrücke, die wurde im Jahre 1880 erbaut, um Goldabbaugebiete in der Nähe zu erschließen. Und seit 1963 gibt es für den Verkehr aber eine neue Brücke, sodass diese alte Brücke aus dem Jahre 1880 eben heute nur zwei Zwecke erfüllt. Zum einen führt sie eben den Radweg heute jetzt eben von der einen Flussseite auf die andere Flussseite. Und zum anderen, der zweite Zweck, den diese Brücke erfüllt, ist Bungee Jumping. Und das ist jetzt nicht nur irgendeine Bungee Jumping Location, sondern die erste überhaupt, wo Bungee Jumping kommerziell angeboten wurde. Also Bungee Jumping hat seinen Ursprung in dem Inselstaat Vanuatu. Da gab es irgendwie eine Legende, dass eine Frau vor ihrem Ehemann geflohen ist, der eben sie immer wieder misshandelt hatte. Und dann ist sie eben geflohen und einen hohen Baum hochgeklettert. Der Mann ist ihr aber hinterhergeklettert und in Panik mehr oder weniger wusste sie keinen anderen Ausweg mehr, als von oben runter zu springen. Und der Mann ist ihr dann hinterhergesprungen und ist dabei gestorben. Aber die Frau hat es überlebt, weil sie sich zuvor Lianen um die Knöchel gebunden hatte und so eben nicht auf dem Boden aufgeschlagen ist. Und auf dieser Legende baut dann eine vanuatische Tradition auf, wo, weiß ich nicht, wahrscheinlich einmal im Jahr oder so, bauen die dann einen hohen Turm aus Holz, 15 bis 30 Meter hoch, und springen dann eben von dort herunter, nur an Lianen befestigt. Laut so einer Infotafel bei der Kawarau Bridge sollen da in Vanuatu bei dieser Tradition ursprünglich tatsächlich nur Frauen gesprungen seien. Also nur die sollen diese Tradition dort ausgeübt haben. Aber so stand auf dieser Tafel, hat das wohl christlichen Missionaren nicht gefallen, dass halbnackte Frauen da dann irgendwie so runterspringen und da dann kopfüber rumbaumeln. Und deswegen haben die dann durchgesetzt, dass nur Männer springen dürfen. Und so ist es wohl bis heute. 1972 war Elisabeth II., also die britische Königin, in Vanuatu zu Gast und hat diesem Spektakel auch beigewohnt. Also Vanuatu war damals halt noch eine britische Kolonie. Und durch diesen Besuch wurde dann auch der Oxford University Dangerous Sports Club auf dieses Ritual aufmerksam und hat dann da rumexperimentiert, das irgendwie nachzumachen, möglichst eher dann mit elastischen Gummibändern als mit Lianen, weil das halt etwas weniger gefährlich war. Und das hat dann auch der Neuseeländer Alan John Hackett mitbekommen. Und der hat dann sein eigenes Seil konstruiert und auf der Nordinsel Neuseelands getestet. Und ja, dann hat er irgendwie halt angefangen, von mehr oder weniger jeder Brücke in Neuseeland und auch in Frankreich zu springen und an seinem Seil da dann halt sich in die Tiefe zu stürzen, an jeder Stelle, die er nur gefunden hat. Und hat dann überlegt, wahrscheinlich, ob er das auch irgendwie kommerzialisieren kann. Aber da musste erstmal noch ein PR-Erfolg her. Man brauchte noch ein bisschen mehr weltweite Aufmerksamkeit auf diese neue Extremsportart. Und deswegen ist er dann 1987 nachts heimlich auf den Pariser Eiffelturm hochgeklettert und am frühen Morgen an einem Bungee-Seil dort dann runtergesprungen. Wurde dann wohl auch sofort festgenommen, weil das natürlich illegal war, aber man hat ihn dann auch relativ schnell wieder freigelassen. Es gab ein gewaltiges Medienecho und ja, dieser PR-Stunt war ein voller Erfolg. Und ein Jahr später hat dann dieser Neuseeländer Hackett eben die erste kommerzielle Bungee-Jumping-Location hier am Kawarau River auf der 43 Meter hohen Brücke eröffnet. Und mit seinem Bungee-Jumping-Unternehmen hat er dann später auch noch viele weitere überall auf der Welt betrieben. Und bist du runtergesprungen von der Brücke? Hast du die Chance genutzt? Jetzt musst du sagen, ja, aber mit Seil war mir zu teuer, also bin ich ohne Seil direkt in den Fluss gesprungen.
Ja, schön wäre es. Nee, war zu hoch. Und außerdem war der Fluss viel zu reißend. Da stand sogar, dass man nicht mehr den ganzen hier Wildwasser-Kajaks und so mehr fahren darf, weil man da schneller als 5 Knoten fahren können muss. Ich weiß nicht, wie schnell das ist, aber scheinbar ist der Fluss ziemlich reißend. Also ja, schön anzuschauen, nicht schön reinzuspringen, glaube ich. Ich kann, glaube ich, nicht so schnell schwimmen, dass ich da aus dem Strom schnell wieder rauskomme. Aber auch mit Bungee-Seil bin ich nicht gesprungen. Ich hänge nicht gern kopfüber rum. Ich bin lieber mit dem Fahrrad weitergefahren. Und wir haben es dann am Nachmittag auch noch bis zu einem kleinen Zeltplatz geschafft, auch an diesem Fluss. Es war ein kostenloser Zeltplatz, wo man nur mit Zelt übernachten darf, also nicht mit dem Campervan. Und wir haben gelesen, das ist wohl eine Seltenheit in Neuseeland. Um diesen Platz zu erreichen, mussten wir allerdings vom Radweg aus fast 1 Kilometer weit mit knapp 10% Steigung runter zu Kawarau-Fluss eben fahren. Aber unten war es dann eben ganz schön am Fluss, schöne Aussicht in das enge Tal des Flusses. Facilities gab es nicht so viele, also ein kleines Plumpsklo und halt ein Platz fürs Zelt, der flach und einigermaßen weich war. Das war schon okay. Wir waren da vor allem ganz alleine. Was will man mehr? Also ganz nett. Ja, und dann sind wir natürlich zeitig ins Bett gegangen und haben trotzdem morgens bis um 10 geschlafen und damit wahrscheinlich schon mal die Hälfte unseres Schlafverlusts der Nacht davor nachgeholt. Ja, war nachts auch durchaus recht frisch. Also ich habe mir auch eine dicke Hose im Schlafsack angezogen, auch aus der Erfahrung von der Nacht zuvor, wo wir vom McDonald's aus noch in Daunenjacken losgefahren sind. Also in Australien hatten wir ja noch angenehme oder gar warme Temperaturen gehabt, heiß teilweise. Und hier soll es jetzt eben laut Vorhersage nachts kaum mehr als 5 Grad geben. Und auch tagsüber ist es hier auch eben nicht mehr heiß, sondern eher frisch. Jedenfalls kühl genug, dass man Schokolade für mehrere Tage mitnehmen kann, ohne dass man Angst haben muss, dass sie in den Taschen schmilzt. Vor allem für dich relevant.
Ja, vor allem haben die auch echt eine gute neuseeländische Schokolade. Wie ist die nochmal? Whittaker oder Whittaker? Whittaker?
Whittaker?
Whittaker. Die war echt richtig lecker und ja, die haben wir im Woolworths auch im Angebot für einen bezahlbaren Preis gefunden. Schöne große Tafeln machen sie, irgendwie 250 Gramm. Nach meinem Geschmack. Ja, Queenstown liegt auf ungefähr 45 Grad südlicher Breite. Das heißt, es ist ähnlich weit weg vom Äquator wie Turin in Italien. Allerdings ist das Klima in Queenstown schon einige Grad kühler als in Turin. Und generell ist das Klima der Südinsel Neuseelands durch die sogenannten Roaring Forties geprägt. Damit bezeichnet man den Bereich zwischen dem 40. und 50. Breitengrad auf der Südhalbkugel, der eben geprägt ist von kühlen Westwinden, oft auch Stürmen, die unbeständiges Wetter, Regen bringen, oft auch mit hohem Seegang einhergehen. Und deswegen wird dieser Bereich, dieser Roaring Forties, auch nicht zuletzt von Weltumseglern genutzt. Also es gibt ja dieses berühmte Segelrennen irgendwie, das ist das größte, weiteste Segelrennen der Welt oder irgendwie sowas, wo die einmal halt um die Welt segeln müssen, möglichst schnell. Und da fahren ja auch irgendwo, weiß ich, in Großbritannien oder Frankreich los, fahren dann in den Atlantik nach unten, umrunden dann einmal ganz im Süden den Globus und fahren dann wieder hoch den Atlantik zurück nach Europa. Und da fahren sie eben halt auch den Großteil dieser eigentlichen Erdumrundung eben unten in den Roaring Forties nach Westen, weil es dort einfach den besten und kräftigsten Wind gibt. Und auch schon sehr viel früher haben das Segelfrachtschiffe ausgenutzt. Und zwar insbesondere auf der sogenannten Clipper-Route. Also ein Clipper ist eine kleine, schnelle Segelfrachtschiffklasse, die unter anderem für den Wollhandel eingesetzt wurde. Das heißt, mit diesen Clippern hat man einfach Fracht zwischen Australien und Neuseeland auf der einen Seite und Europa auf der anderen Seite hin und her gefahren. Und die sind halt auch von Europa den Atlantik nach unten, dann nach Osten in den Roaring Forties nach Australien gefahren, mit den Westwinden oder von den Westwinden angetrieben. Und wenn sie dann wieder von Australien und Neuseeland zurück nach Europa fahren wollten, sind sie quasi andersrum gefahren. Dann sind sie südlich vom Pazifik rumgefahren, also weiter von den Westwinden angetrieben, bis sie dann wieder südlich vom Atlantik rauskamen und von dort sind sie wieder nach oben gefahren. Das heißt, sie haben quasi auch jedes Mal die Welt umrundet und sich da eben diese Roaring Forties zunutze gemacht. Allerdings ist so, dass die Stadt Queenstown etwas windgeschützt hinter den neuseeländischen Alpen liegt, die ja entlang der Westküste verlaufen. Und deswegen ist eben in Queenstown das Klima verhältnismäßig kontinental, also für neuseeländische Verhältnisse. Und es gilt dadurch auch als die beste Weinanbauregion Neuseelands. Und wir haben diese Berghänge mit den Reben, als wir da dann in der Region Queenstowns umhergefahren sind, auch durchaus gesehen.
Ja, und die ganzen Wineries, die auch da in der Nähe von unserem Zeltplatz überall waren. Ja, und da sind wir eben, wie gesagt, erst um 10 Uhr aufgewacht. Das heißt, erst nachmittags quasi richtig losgekommen. Wir mussten natürlich erstmal wieder diesen Kilometer mit 10% Steigung hochfahren, zurück zum Radweg. Und danach hat der Radweg auch leider nach kurzer Zeit aufgehört und wir mussten auf die Straße. Also hier gibt es so eine 20 Kilometer große Lücke im Radwegenetz. Die wird tatsächlich aber gerade geschlossen. Also von der Straße aus haben wir Bauarbeiten für den Radweg beobachten können. Erst direkt neben der Straße, später dann am gegenüberliegenden Ufer des Kawarau Rivers. Das sah ganz cool aus, wie sie da den Radweg bauen. Wir mussten aber leider auf der Straße fahren noch. Die war recht viel befahren und wir hatten im Vorfeld auch durchaus viel Schlechtes über neuseeländische Autofahrer gehört. Du hast dich vor allem davor gefürchtet, dass sie sogar ab und zu hupen würden. Dem war aber zum Glück nicht wirklich so. Also ja, manchmal wurden wir etwas eng überholt. Also die Straße hatte auch keinen Seitenstreifen, maximal mal 10 Zentimeter neben der Fahrbahnmarkierung oder so. Aber wirklich angehobt wurde man nur sehr selten und dann auch eher zum Gruß. Ja, trotzdem war viel Verkehr und deswegen waren wir froh, dass wir nach 20 Kilometern wieder auf einen Radweg abbiegen konnten, der auf unserer Karte verzeichnet war. Allerdings hat sich herausgestellt, das war jetzt eher kein normaler Radweg, sage ich mal, sondern ein Mountainbike-Trail. Also der war so 30 Zentimeter breit und ständig ging es hoch und runter und auch so steil, dass man immer mal wieder schieben musste. Immerhin hat er durch eine schöne und abwechslungsreiche Landschaft geführt. Also man hatte weiterhin immer wieder tolle Aussichten auf den türkisen Kawarau River. Und immer wieder ist man auch durch ein Meer aus Blumen gefahren, vor allem gelb-orangene Blüten, gab aber auch viele Büsche mit so blau-rosa Blüten. Ja, offenbar sind wir nicht zur schlechtesten Zeit da, was bunte Fotos angeht. Allerdings hat das ganze Geblühe und die Frühlings-Sommerzeit hier auch einen Nachteil, der mir vorher gar nicht so auf dem Schirm war, weil wir das wahrscheinlich schon lange nicht mehr hatten. Ne? Denn erstmals seit dem Frühjahr 2023, damals war es in Kurdistan, Irak, merken wir beide wieder unseren Heuschnupfen. Also im Frühjahr 2024 waren wir in der Wüste von Usbekistan unterwegs und im Pamir danach, da war nichts mit Pollen. Und im Frühjahr diesen Jahres, also 2025, waren wir in den Tropen. Da hatten wir auch keinen Heuschnupfen. Offensichtlich blüht da halt jetzt nicht im Frühling alles, sondern da blüht es ja alles ganzjährig. Weiß nicht, wie es da läuft mit den Pollen. Gibt es die offenbar nicht so. Aber jetzt hier im November 2025 ist auf der Südhalbkugel halt Frühling. Und hier gibt es offenbar auch wieder Gräser, die unseren Nasen nicht gefallen. Ob die jetzt ursprünglich hier schon waren aber oder irgendwann eingeführt wurden, auf jeden Fall gefällt es unseren Rezeptoren nicht. Naja, Anfang Dezember hier entspricht ja ungefähr Anfang Juni in Deutschland. Da sollte unsere Heuschnupfensaison eigentlich nicht mehr so lange dauern. Hoffentlich zumindest. Naja, jetzt ist sie jedenfalls noch nicht vorbei und wir haben uns schon Tabletten gekauft als Abhilfe. Geht's damit?
Ach ja, es war jetzt eigentlich ganz erträglich in den letzten Tagen. Nicht so, dass man gar nichts gemerkt hätte, aber ich habe es irgendwie von Kurdistan, Irak schlimmer in Erinnerung, muss ich sagen. Ja, jedenfalls da dieser Mountainbike-Trail mit den ganzen Blumen und so und wo man immer mal wieder schieben musste, das ging letztlich so 6 Kilometer, sind wir darauf gefahren, bis der fertig war, haben dafür ungefähr 1 Stunde und 20 Minuten gebraucht und dann waren wir in dem kleinen Städtchen Bannockburn und in Bannockburn, da wohnt Nita mit ihrer Familie, das heißt mit ihrem Mann Kieran und mit 2 kleinen Töchtern. Und vor der Geburt der Töchter, da sind Nita und Kieran auch mit den Rädern von Athen nach Kunming in China geradelt für 9 Monate. Und jetzt hosten sie eben hier in ihrer Heimat in Bannockburn über Warm Showers. Und da hatten wir sie angeschrieben. Ich glaube, da saßen wir gerade nachts im McDonald's, als wir die angeschrieben hatten. Und Nita hatte uns dann schon zufällig im Woolworths in Queenstown gesehen oder vorm Woolworths und hat uns dann irgendwie so angesprochen, ah, hey, bist du Tizian? Und ich so, ja, woher weißt du das? Und ja, ich bin Nita, ihr habt mich da bei Warm Showers angeschrieben und könnt gerne vorbeikommen, wenn ihr da dann in Bannockburn seid. Und das war natürlich super, dass wir dort dann übernachten konnten.
Ja, die hatten so einen riesigen Garten, also sie hatten erstmal so ein riesiges Stück Land, wie wahrscheinlich wieder jeder auf dem Land in Neuseeland, und da eben einen riesigen Garten mit einem hübschen kleinen Holzhütchen, Cabin haben sie es genannt, und das war auch so weit weg vom eigentlichen Haus, dass man deren Haus gar nicht mehr sehen konnte vom Hütchen. Im Prinzip war das Hütchen auch voll eingerichtet mit einem Stockbett und einem Gasherd. Es gab auch Wasser aus einem Kanister. Als Klo gab es draußen so eine Art Komposttoilette, also ein Eimer mit einem Toilettensitz obendrauf und daneben noch ein Eimer mit so Laub-Erde-Gedöns, was man da dann auf seine Hinterlassenschaften drauf tun kann, sodass es kompostiert wird quasi.
Und du meinst, die leeren aber dann die Toilette regelmäßig in ihren Kompost, ne, damit sie dann quasi wieder blitzeblank ist für den nächsten Gast?
Ich vermute es. Deswegen ja Komposttoilette.
Also bei uns war sie jedenfalls blitzeblank und leer, als wir da ankamen.
Ja, allerdings war das Hütchen nicht ganz insektendicht. Dann haben wir uns dazu entschieden, in unserem eigenen Zuhause zu schlafen und unser Zelt vorne dran im schönen weichen Gras aufgebaut. Ja, und ab Bannockburn ist der Kawarau-Fluss dann kein Fluss mehr, sondern ein langgezogener Stausee, dem Lake Dunstan. Und am Südufer des Lake Dunstan haben sie einen 32 Kilometer langen Radweg gebaut. Und dieser Lake Dunstan Trail hat sich als einer der coolsten Radwege herausgestellt, die wir je gefahren sind. Also selbst du bist ja noch ein paar mehr Radwege vielleicht gefahren als ich, hast gemeint, wow, das ist der tollste Radweg, den du je gefahren bist. Und ja, richtig cool. Also dieser Lake Dunstan, der ist hier halt auch ein sehr schmaler, langgezogener See, der in so einem tiefen Tal liegt. Und es hat dann eben wieder steil abfallende, teilweise felsige Ufer. Und das Südufer hat man auf dem Radweg dann ganz für sich alleine, denn die Straße, die führt auf der anderen Seite am Nordufer entlang. Und ja, zum einen ist die Landschaft wieder atemberaubend schön gewesen. Also enges, felsiges Tal, richtig türkises Wasser des Sees, was aber super klar und durchsichtig ist, wenn man ja unten am Ufer eben langfährt und draufschaut. Die Ufer sind, wo keine Felsen sind, vor allem mit zu Gräsern und niedrigen Büschen bewachsen, gibt aber kaum Bäume da. Dadurch hat man immer wieder tolle Aussichten in die Ferne. Aber es ist nicht nur die Landschaft und Natur, die diesen Radweg so grandios machen, sondern auch der Radweg selbst und seine Bauweise.
Ja, also zum einen war der natürlich wieder absolut perfekt fein geschottert, also so wie wir das im Prinzip auch schon von den Radwegen um Queenstown herum gewohnt waren zu dem Zeitpunkt. Also weiß ich nicht, da konnte man locker irgendwie 50 km/h fahren, ohne dass es jetzt irgendwie zu holprig oder so geworden wäre. Und ja, dann hat sich halt dieser kleine, schmale Weg da spektakulär zwischen den Felsen am Steilhang entlang gewunden. Da, wo die Felsen allzu mächtig waren und in teilweise hohen, fast senkrechten Klippen direkt ins Wasser gefallen sind, da hat man dann Holzstege in die Felsen gebohrt, sodass man auf diesen Holzstegen direkt über dem Wasser an der Steilfelskante entlang fahren konnte. Alles in allem ist der Weg aber alles andere als flach. Also es ging ständig hoch und runter, aber halt niemals zu steil. Es war immer alles fahrbar für uns mit unseren niedrigen Gängen. Ein-, zweimal gab es dann schon auch Anstiege hoch auf 70 Meter über dem See. Also da ist man dann quasi direkt vom Wasser hochgefahren auf 70 Meter über dem See. Und der Hang, den man da dann erklimmen musste, der war auch echt verdammt steil geneigt. Aber sie haben sich dann halt die Mühe gemacht, da den Radweg in 10 richtig coolen Serpentinen anzulegen. Und dadurch kommt man dann halt auf eine Steigung von ungefähr 8%. Und ja, also ich meine, so eine Steigung von 8%, die ist jetzt mit Blick auf den Durchschnittstouristen hier in Neuseeland, sage ich mal, schon immer noch eher für E-Bikes ausgelegt. Aber es ist halt auch ohne Motor durchaus ganz gut machbar. Jedenfalls für jeden, der Radfahren wirklich als Sport betreibt oder halt für jemanden, der mit dem Fahrrad schon von Europa aus bis nach Neuseeland gefahren ist, sage ich mal. Ja, also man hat halt einfach bei jedem Meter da gespürt, dass sich da jemand ernsthaft Mühe gemacht hat und dass auch keine Kosten gescheut wurden, als dieser Radweg da geplant wurde, sondern man wollte da halt wirklich was Cooles, was Interessantes machen, was wirklich Spaß macht zu fahren. Und so war es dann auch. Also richtig spektakulär, abwechslungsreich und selten hat Fahrradfahren so viel Spaß gemacht. Ich meine, wir sind da ja Richtung Osten gefahren. Der Rückenwind der Roaring Forties mit Böen von bis zu 80 km/h an dem Tag, laut unserer Wetter-App, hat jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt geschadet, dass es uns Spaß gemacht hat, zugegebenermaßen.
Oh, naja, das Problem war eben, dass gerade in den Serpentinen der Wind halt dann oft Seitenwind war. Und du hast ja schon gesagt, wie schmal der Weg war und wie steil der Hang manchmal war. Also das war schon ein bisschen gruselig. Da musste man schon auch aufpassen, dass die nächste Böe einen nicht gegen die Klippen haut oder umfallen lässt, sodass man in den See stürzt.
Ja, an einer Stelle musste man dann mal so ein Seitental überqueren und da haben sie dann halt auch wirklich schön vorbildlich extra eine ordentliche große Hängebrücke für den Radweg gebaut, sodass man eben nicht quasi in diese Seitentalschlucht runter und auf der anderen Seite wieder hoch musste, sondern auf so einer coolen Hängebrücke darüber fahren konnte. Und hui, also hat die geschaukelt in diesen Sturmböen. Das war echt ein bisschen, weiß ich nicht, als könnte man mit dem Fahrrad übers Wasser fahren und man fährt dann über die stürmische See an der Südküste von Java. So, also vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, aber der Brückenboden, der hat sich schon so in Wellen gehoben und wieder gesenkt und nach links und rechts verwunden. Also es war schon, war spannend und ein etwas ungewohntes Gefühl, auf einem sich so bewegenden Boden da Fahrrad zu fahren. Und ja, ich würde sagen, spätestens da dann, nachdem wir den Lake Dunstan Trail gefahren sind, das heißt am dritten Tag, da waren wir schon restlos begeistert von Neuseeland. Also wir hatten ja durchaus hohe Erwartungen, aber ich würde sagen, man kann schon echt sagen, dass die eigentlich sogar noch übererfüllt und übertroffen wurden. Und es ging ja danach eigentlich auch erstmal mehr oder weniger so weiter, muss man sagen.
Ja, ich hatte ja vor allem Angst, weil alle immer so sagen, oh, Neuseeland, so schöne Landschaft, dass wir da hinkommen und denken, oh ja, haben wir ja schon gesehen, weil wir schon an manchen schönen Orten unterwegs waren. Aber nee, ist wirklich spektakulär hier und schön und die Radwege gut gemacht und das entlohnt alles doch dann auch sehr für gewisse Strapazen, die man ab und zu mal hat, zu denen wir bestimmt auch noch kommen. Zum Beispiel, wenn man mal gegen den Wind fahren muss und nicht in Windrichtung fährt, wie auf dem Lake Dunstan Trail. Aber ja, es ist richtig schön. Nach dem offiziellen Ende des Lake Dunstan Trails, in der Nähe der Staumauer war das, gab es dann auch noch einen anderen Radweg am darunterliegenden Fluss entlang. Das war dann vor allem so ein schmaler Weg durch das jetzt bewaldete Flussufer. War nicht mehr so spektakulär, aber ja, war wieder ganz anders, durch Bäume vor allem. Und insofern weiterhin abwechslungsreich und auf jeden Fall noch schön zu fahren, verkehrslos auf einem Radweg. Und dann kamen wir schließlich an der Alexandra Bridge an, die dann hier über den Fluss in die Stadt Alexandra hineinführt. Aber wir mussten an diesem Abend noch nicht über die Brücke, denn wir hatten einen Warm Showers Host im diesseitigen Vorort von Alexandra in Bridge Hill. Und ja, wie der Name schon sagt, die Radreisekollegen Dennis und Annika von Ostwärts nach Westen, die hatten mal das Naturgesetz aufgestellt, Warm Showers Hosts wohnen immer auf dem Berg. Und ja, in Neuseeland können wir das bisher bestätigen. Und in Neuseeland sind die Berge auch besonders steil, auch eine Sache, mit der man sich abfindet, weil die Landschaft so wunderschön ist und es einen dafür wieder ausgleicht.
Zumindest, wenn man auf Straßen fährt. Die Radwege haben sie ja normalerweise ganz schön mit vernünftigen Steigungen gebaut. Oder zumindest mal mit ja, erträglichen.
Ja, bisher. Schauen wir mal. Aber zumindest war es schon so, um zu Nita zu kommen, musste man über den Berg rüberfahren. Und hier in Bridge Hill gibt es auch kaum ein Haus, das höher liegt als das von unseren Hosts Nicola und Martin. Da musste man eine sehr, sehr steile Straße ganz bis oben hochfahren. Zum Glück haben wir dann eine Dusche bekommen dafür. Ja, die beiden, die sind geschätzt so in den 50ern. Kommen ursprünglich aus England und wollten vor 10 Jahren was an ihrem Leben ändern und sind nach Neuseeland ausgewandert. Haben auch immer mal wieder kleinere Radtouren gemacht und vor kurzem haben sie auch eine größere gemacht, nämlich 2 Jahre lang sind sie in Europa und den USA rumgefahren, beziehungsweise Kanada auch. Ja, wir haben nicht viele Leute kennengelernt, glaube ich, die in diesem Alter nochmal ihren Job gekündigt und sogar ihr Haus verkauft haben, um so ein Abenteuer zu machen. Und jetzt, so seit einem knappen Jahr, sind sie eben wieder zurück, haben sich ein neues Haus gekauft und seit dieser Saison hosten sie dann netterweise Radreisende in ihrem neuen Gästezimmer. Deswegen war das auch bisher tatsächlich unsere einzige Nacht in Neuseeland, in der wir in einem richtigen Bett schlafen konnten. Ja, das war sehr schön und verwöhnt wurden wir auch noch mit einer schönen Gemüselasagne. Also ja, die beiden wissen aus Erfahrung, wie man Radreisende glücklich macht.
Ja, und da haben sie uns auch noch einen Tipp gegeben. Und zwar führt von Alexandra aus noch ein Radweg als ungefähr 10 Kilometer lange Sackgasse in eine Schlucht des Clutha Rivers hinein nach Süden. Das hatten wir so auch schon vorher auf unserer Karte gesehen, aber naja, war halt eine Sackgasse und insofern haben wir diesem Radweg jetzt keine große Beachtung geschenkt, aber was wir nicht wussten, ist, dass dieser Radweg anscheinend ähnlich schön sein soll wie der Lake Dunstan Trail. Und als sie uns das gesagt haben, haben wir dann doch überlegt, ob sich das nicht vielleicht doch lohnen könnte, obwohl es eine Sackgasse ist. Und es hat dann auch noch was anderes dafür gesprochen, und zwar liegt Alexandra noch etwas südlicher als Queenstown und von hier aus sollte es für uns dann wieder nach Norden gehen. Also Richtung Nordinsel und nach Auckland. Und wenn wir das wie geplant durchgezogen hätten, dann wäre der südlichste Punkt unserer Tour insgesamt der Wäscheständer draußen im Garten von Nicola und Martin gewesen. Also jetzt nicht gerade der fotogenste Ort für so eine repräsentative Stelle auf unserer Route. Und ja, dann haben wir halt kurzerhand entschieden, komm, lass mal noch da, noch weiter südlich in diese Sackgasse reinfahren. Und es war in der Tat völlig mit dem Lake Dunstan Trail vergleichbar. Also wieder mega cooler Radweg durch mega coole Landschaft. In dem Fall gab es nicht mal eine Straße auf der anderen Seite des Flusses. Das heißt, man hatte wirklich das komplette Tal für sich alleine als Radfahrer im Prinzip. Man musste es halt mit den paar anderen E-Bikern auf dem Radweg teilen oder mit den anderen Radfahrern. Aber also in dem Fall halt nicht mal mit Autos. Und ja, weiß gar nicht, was ich da noch im Detail beschreiben soll. Es ist wahrscheinlich generell so ein bisschen eine Podcast-Episode hier jetzt, die Episode 93, wo die zugehörigen Bilder auf unserer Website wahrscheinlich eigentlich aussagekräftiger sind als das, was wir jetzt hier erzählen könnten. Also die solltet ihr euch unbedingt mal anschauen. Es sei denn natürlich, ihr wollt auch mal noch mit dem Fahrrad in Neuseeland rumfahren und nicht gespoilert werden von den Bildern. Jedenfalls liegt jetzt der insgesamt südlichste Punkt unserer Tour, und das wird auch der südlichste Punkt unserer Tour bleiben, der liegt bei 45,33284 Grad südliche Breite. Das sind ungefähr noch 1200 Kilometer südlicher als der südlichste Punkt von Afrika, aber noch deutlich nördlicher als die Südspitze Südamerikas. Also liegt so ungefähr mittig zwischen dem südlichsten Punkt von Afrika und von Südamerika.
Ja, diese Sackgasse von dem Radweg, von dem du gerade erzählt hast, der ist übrigens Teil des Roxborough Gorge Trails. Und eigentlich ist der gar nicht als Sackgasse gedacht, denn 12 Kilometer südlich vom Ende der Sackgasse geht der dann plötzlich wieder weiter. Und die Idee ist, dass man sich dafür diese 12 Kilometer zum Überbrücken mit einem Boot über den Fluss fahren lässt, um die beiden Endpunkte der jeweiligen Abschnitte des Radwegs dann eben zu verbinden. Aber dieses kleine Wassershuttle, das kostet eben 70 Euro pro Person. Ja, und darin sieht man halt auch wieder, dass wir Low-Budget-Radreisenden nicht diejenigen sind, für den diese Radwege hier in Neuseeland in erster Linie gebaut wurden oder noch werden. Noch ein bisschen absurder ist es übrigens beim Alps to Ocean Trail. Da sind wir später auch noch einen Abschnitt drauf gefahren, aber ich greife da kurz mal vor. Da gibt es irgendwo oben in den Bergen ein 2 Kilometer breites Flusstal, wo der Fahrradweg eben nicht drüber gebaut wurde, sondern der hört dann eben auf der einen Seite auf und fängt auf der anderen Seite im Nichts wieder an. Das sah auf der Karte lustig aus, habe ich mir mal angeschaut. Und auf der Webseite des Radwegs wird einem zum Glück gesagt, wie das dann geht. Und zwar wird man da an 2 Helikopterbetreiberfirmen verwiesen, die einen für 110 Euro pro Person da übersetzen, inklusive Fahrradtransport natürlich. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt unser Stil, wobei so 110 Euro für so einen Helikopterflug ist wahrscheinlich vergleichsweise gar nicht mal so teuer.
Ist halt letztlich schon ein ziemlich kurzer Flug.
Jedenfalls, dieser Abschnitt des Alps to Ocean Trails stand entsprechend nicht auf unserem Plan. Ja, die meisten Leute hier fahren das auch nicht. Es gibt noch ein alternatives Ende, wo man dann eine andere Route fahren kann. Aber ja, trotzdem, so sieht der Radreisetourismus hier in Neuseeland aus. Ja, nach unserem Ausflug in den Roxborough Gorge und zurück sind wir dann eben doch noch über die Alexandra Bridge nach Alexandra gefahren, und dort ging es dann aber direkt mit einem weiteren Radweg weiter. Also kaum Straßen haben wir bisher in Neuseeland gehabt eigentlich. Dieses Mal war es wieder mal ein Rail Trail, also ein Radweg auf einer ehemaligen Eisenbahnstrecke. Und um genau zu sein, ist das der Otago Central Rail Trail. Ja, die obersten Verwaltungseinheiten von Neuseeland, also quasi die Bundesländer, die heißen hier eben so Region, Regions, und Otago ist eben der Name der Region, in der wir bis dahin ausschließlich unterwegs waren. Übrigens auch die Region mit der größten Kaninchenplage in Neuseeland.
Ja, also diese Kaninchen, die wurden hier wie auch in Australien eingeführt, wohl vor allem, damit man halt was zu jagen hat. Aber die haben sich dann eben vermehrt wie die Karnickel und hoppeln jetzt hier überall rum, gelten als ziemlich zerstörerisch für Pflanzen und Böden. Und wir haben auch immer mal wieder so Hinweisschilder gesehen, wo darauf hingewiesen wurde oder davor gewarnt wurde, dass jetzt hier in der Gegend Kaninchengiftköder ausgelegt wurden. Aber naja, also so viele Kaninchen, wie wir hier gesehen haben, habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass das so wahnsinnig viel bringt. ChatGPT ist der Meinung, dass die Kaninchenplage in Australien noch deutlich schlimmer sei als in Neuseeland. Aber naja, zumindest da, wo wir unterwegs waren jetzt, entlang unserer Routen, haben wir in Australien in 3 Monaten nicht mal halb so viele Kaninchen gesehen, wie jetzt hier in einer Woche in Otago. Also, ja, weiß ich nicht. Vielleicht sind in Australien irgendwo anders noch gehäufter. Da hat man ja auch irgendwo einen 3000 Kilometer langen Rapid-Proof-Fence gebaut in Western-Australien, damit sich die Kaninchen nicht so weit nach Westen ausbreiten. Also da scheint es schon irgendwie zumindest so schlimm zu sein, dass sich da sehr hohe Investitionen in Zäune gelohnt haben.
Jedenfalls, wir waren also mal wieder auf einem Railtrail unterwegs, das heißt nur sehr gemächliche Steigungen, immer schön Bahndämme gebaut, auf denen wir rumfahren durften. Und das war gut, weil es war eine sehr hügelige Landschaft. Und ja, nur wenige und wenn dann sehr langgezogene Kurven. War auch mal eine etwas entspanntere Abwechslung zu den, ja, ich sag mal, abenteuerlichen Radwegen zuvor. War teilweise vielleicht etwas langweilig, gab aber durchaus auch landschaftlich ja recht schöne Abschnitte. Nur hatten wir diesmal ein bisschen mehr Gegenwind als beim Lake Dunstan Trail. Aber na gut, gesagt, muss man auch mal haben. Wir haben da auf diesem Rail Trail auch erstmals in Neuseeland wild gezeltet. Hat sich auf der einen Seite schon etwas heikel angefühlt, aber auf der anderen Seite, auf dem Radweg ist ja nachts absolut nichts los und unser Platz war selbst vom Radweg aus kaum zu sehen und ja, da kam auch keiner mehr vorbei, nachdem wir abends da waren und morgens auch nicht. Ja, war schon extrem unwahrscheinlich, dass man da irgendwie Probleme bekommt.
Ja, ist auch alles gut gegangen letztlich. Uns hat keiner gesehen. Wir konnten morgens einfach weiterfahren. Insgesamt waren wir 95 Kilometer auf diesem Rail Trail unterwegs und eigentlich würde dieser Rail Trail danach dann auch nochmal 50 Kilometer weitergehen, aber wir hatten nicht vor, so weit nach Osten Richtung Ostküste zu fahren, sondern wir wollten in der Nähe der kleinen Stadt Rainfurly nach Norden abbiegen und die Bergkette der Kakanui Mountains über den sogenannten Danzeys Pass überqueren. Das war dann ausnahmsweise mal kein Radweg, sondern eine Schotterstraße, wo grundsätzlich auch Autos fahren, aber echt nicht viele. Also vielleicht so, weiß ich nicht, alle Viertel bis halbe Stunde mal ein Auto ungefähr.
Noch nicht mal. Es waren vielleicht 10, 20 Autos, die uns da den ganzen Fahrtag begegnet sind.
Ja, vor allem oben dann, als wir relativ nah beim Pass waren, war fast gar nichts mehr los mit Autos. Jedenfalls, nachdem wir dann quasi das letzte bisschen Zivilisation hinter uns gelassen hatten, das war das Danzeys Pass Hotel auf 550 Meter Höhe über dem Meeresspiegel, das war noch 10 Kilometer vor der eigentlichen Passhöhe, da wurde dann die Landschaft richtig karg, schroff und rau, es gab keine Bäume mehr, nur noch Gräser und so kniehohe Büsche. Über dem Pass hat man dann in der Ferne schon gesehen, wie schwere, dunkle Wolken lagen. Und es hat uns dann auch, je höher wir kamen, umso mehr hat uns ein ziemlich kalter Gegenwind ins Gesicht geweht. Anfangs hat uns gleichzeitig noch die Sonne so ein bisschen gewärmt und diesen kalten Wind so ein bisschen ausgeglichen. Aber wir sind ja auf diese unheilvollen Wolken zugefahren und irgendwann war man dann auch drunter und dann war nichts mehr mit Sonne. Und ja, je höher wir kamen, desto kälter wurde auch der Wind und in einer kleinen Schlucht links neben der Straße plätscherte so ein kleines Gebirgsflüsschen, super klares Wasser und allein vom Anschauen hat man schon gefroren, so eiskalt war das Wasser, ganz bestimmt. Wir haben es nicht getestet, es war auch zu weit unten, man kam ja nicht ran, aber es sah kalt aus, sag ich mal. Der eigentliche Pass, der ist eigentlich nur so 930 Meter hoch oder 935 Meter hoch über dem Meeresspiegel. Aber als wir da oben rumgefahren sind, es hat sich teilweise echt angefühlt, als wären wir auf 3000 Meter Höhe unterwegs. Das war dann auch schon richtig steil. Also so die letzten 1, 2, 3 Kilometer hatte man 10%. Und entsprechend kamen wir schon auch immer wieder ziemlich außer Atem und auch das hat uns halt so ein bisschen, dieses außer Atem kommen hat uns halt auch so ein bisschen an die 3000 Meter Höhe erinnert, auch wenn es jetzt hier wahrscheinlich nicht unbedingt wegen der dünnen Luft war, sondern einfach nur wegen der Anstrengung. Und auf dem letzten Kilometer hat es dann auch Ne? Dunkle Wolken, hatten wir schon gesagt, hat es dann auch leicht angefangen zu tröpfeln. Und wir hatten dann schon Angst, dass das dann quasi auf der anderen Seite des Passes, sobald wir da rüber sind über die Passhöhe, dass dann der richtige Regen auf uns wartet. Aber als wir oben angekommen sind, war das Tröpfeln zum Glück nicht stärker geworden. Und ja, da hat man eben runterschauen können auf die andere Seite des Passes, in die von diesen dunklen Wolken abgedunkelten Täler. Das war schon ein recht apokalyptischer Anblick. Und entsprechend haben wir dann geschaut, dass wir auch schnell wieder ein bisschen an Höhe verlieren, damit es wieder hoffentlich ein bisschen wärmer wird und vielleicht auch nicht mehr ganz so windig. Und ja, je tiefer wir kamen, desto paradiesischer wurde dann auch wieder die Landschaft und desto weniger karg und schroff.
Ja, gab schöne enge Täler mit vielen saftig grünen Wiesen und kleineren und größeren Büschen und dazwischen immer, also in der Mitte der Täler, immer ein klarer Gebirgsbach, der da fließt. Also richtig sauber, wahnsinnig idyllisch. Lag auch nirgends Müll rum, seit wir in Neuseeland sind, so größtenteils schon gar nicht auf diesen kleinen Straßen durchs Land. Also alles super sauber. Und überall in diesen saftigen Wiesen grasen und blöken die Schafe, also hat man vielleicht schon mal gehört, Neuseeland gehört neben Australien und China zum drittgrößten Schafwollproduzenten der Welt. Und in diesen Tälern wird dann klar, warum. Da stehen überall die Schafe rum. Ansonsten hat es mich halt eigentlich total an Kirgisistan erinnert, eben wie die Berge und die grünen Wiesen und so weiter. Nur in Kirgisistan, da sind es vielleicht ein paar Ziegen und, weiß ich nicht, Pferde, die da rumstehen, wobei die dann immer so lose rumstehen in der Landschaft. Also was heißt, was ich mit lose in der Landschaft meine, ist, dass die halt da einfach frei sind und dann werden sie von ihren Hirten abends zusammengetrieben quasi. Und in Neuseeland ist es halt so, dass die Schafe immer auf ihrem eingezäunten Land stehen. Also Land, was irgendjemandem gehört. Landbesitz ist halt was, was jetzt, es war ja in Australien schon so, dass überall alles immer eingezäunt war. Alle Rinder, Weiden, alle Felder und sonst was. Und in Neuseeland war auch irgendwie alles immer eingezäunt, ob Felder oder irgendwelche Wiesen, wo Schafe oder Kühe oder sonst was draufsteht. Und das ist halt so ein total westliches Konzept, was ja in Deutschland auch eigentlich so ist, dass wenn man Land besitzt, dann, ja, dann gehört das halt einem. Nur in Deutschland sind vielleicht die Sachen, die landwirtschaftlichen Felder und sowas eigentlich nicht so oft eingezäunt. Das heißt, man könnte schon auch noch drauf laufen und man fühlt sich nicht so ausgesperrt oder so. Aber in Neuseeland ist halt echt alles eingezäunt.
Und nicht nur die Schafe, die ja vielleicht nicht abhauen sollen, sondern auch einfach nur die Äcker sind eingezäunt.
Ja, und ich finde, das ist halt ein bisschen schade, weil in Kirgisistan, da sind halt die Nomaden in ihren Jurten. Und die stellen sich dann mit ihrer Jurte im Sommer hier hin und im Winter dahin und dann lassen die ihre Ziegen und sonst was über die Felder und jeder kann sozusagen die Wiesen benutzen und auch wir als Reisende können unser Zelt dann einfach irgendwo auf eine schöne grüne Wiese, wo gerade keiner ist, aufstellen. Und hier ist es halt anders. Hier besitzt halt jemand das Land und egal wie die Wildcampingregeln in irgendeinem Land sind, du darfst dich halt nicht einfach auf privat Besitz stellen. Und das ist halt ein bisschen blöd, wenn das Land hier überall irgendjemandem gehört, offensichtlich, weil es eingezäunt ist. Also gut, die Straße verläuft auch über Privatland teilweise. Zumindest fährt man dann wieder über diese Viehgitter rein und hat nur noch auf der anderen Seite den Zaun. Aber du weißt genau, dieses Land gehört irgendjemandem. Und das macht es halt dann auch wieder nicht einfacher, irgendwo abends einen Platz zu finden.
Ja, es macht es nicht unbedingt einfacher oder man hat nicht unbedingt so ein tolles Gefühl dabei, aber es ist jetzt ja auch nicht so, als hätten wir uns dadurch irgendwie komplett davon abhalten lassen, uns dann halt trotzdem einfach da irgendwo hinzustellen. Also in Australien ja auch schon auf die Kuhweiden, also oder was Weiden kann man ja nicht wirklich sagen, sondern halt auf diese riesigen Flächen, wo halt Kühe rumgelaufen sind und wo man dann immer wieder über die Viehgatter reingefahren und auf der anderen Seite wieder rausgefahren ist. Und so war es jetzt hier halt auch nur mit Schafen. Wir haben uns aber halt dann einfach ein bisschen besser versteckt. Ne? Die Büsche waren zum Glück hoch genug oder weiß ich nicht, oder es gab halt das Flusstal fiel so steil ab, sodass man sich quasi hinter der Abbruchkante so ein bisschen verstecken konnte mit dem Zelt, sodass man halt von der Straße letztlich überhaupt nicht zu sehen war. Und dann haben wir uns da halt hingestellt. Es war so wenig los auf der Straße. Wir haben es ja gesagt, wie viel Verkehr da war. ähnlich wie beim Radweg vor auch. Es ist halt einfach extrem unwahrscheinlich, dass man da überhaupt gefunden wird.
Ja, später kam dann aber irgendwo noch wahrscheinlich der Farmer mit so einer Art Buggy gefahren. Ich nenne das Buggy, weil das irgendwie so aussieht für mich. So ein kleines Golf-Buggy-artiges Gefährt, was aber total geländegängig ist und er steil diese Schafweiden hochfahren kann. Und der hat dann, glaube ich, dem Mähen oder Blöken zu urteilen in der Ferne die Schafe zusammengetrieben abends. Aber der hat uns auch nicht gesehen. Ja, es ist mir einfach nur so krass aufgefallen hier in Neuseeland, weil du hast also diese schöne Landschaft und genau in Kirgisistan einfach und weiß ich nicht, ganz Zentralasien durch war das halt so ein bisschen so ein, oder auch in der Türkei noch, war halt irgendwie öffentliches Land und kann halt jeder irgendwie so benutzen, wie er will, sozusagen, gehört jedem quasi. Und hier ist es halt irgendwie komplett anders. Ja, fällt einem so im Kontrast dazu einfach auf. Und was dann auch noch dazu kommt, da bin ich vielleicht ein bisschen zu links eingestellt, aber wenn man sich dann noch überlegt, dass da halt vor 200 Jahren irgendwie jemand hierher gekommen ist und sich das Land einfach genommen hat und heutzutage gehört einem halt da hektarweise Land und dann schreibt er dahin irgendwie hier Trespassers will be prosecuted, wenn man irgendwie von der Straße abweicht, dann halte ich das halt auch für ein bisschen übertrieben, um ehrlich zu sein, aber gut. Ich habe ja nichts dagegen, dass jemand seinen Garten besitzt und nicht will, dass da irgendwelche dahergelaufenen Reisenden ihr Zelt aufstellen oder so. Aber wenn man da halt halb Neuseeland besitzt, dann ist das vielleicht ein bisschen over the top.
Am Ende dieser Passstraße vom Dancy's Pass sind wir dann bei einem kleinen Örtchen namens Dundroon rausgekommen. Es war zu klein für einen Supermarkt, also man konnte da nichts einkaufen, wussten wir aber vorher, waren entsprechend vorbereitet. Aber was es dort gab, war ein ganz cooler Campingplatz. Der war nicht kostenlos, der hat 10 Neuseeland-Dollar pro Person gekostet. Das sind 5 Euro pro Person, was ein ganz, ja, ganz humaner Preis ist, vor allem dafür, was man dort dafür bekommen hat. Also viele andere Campingplätze in Neuseeland kosten auch so viel und die haben dann nur ein Plumpsklo. Und dort gab es richtige Toiletten und sogar warme Duschen und eine Küche und man konnte seine Sachen laden in der Küche an der Steckdose und so weiter und so fort. Und es gab sogar so einen Gemeinschaftsraum mit Sofas und eine riesenschöne, ja, perfekte Grasfläche zum Zelten. Und da haben wir quasi dann einen halben Ruhetag gemacht, weil wir da schon mittags mehr oder weniger angekommen sind. Und ja, das war auf jeden Fall ganz nett. Und gleichzeitig sind wir dort dann auch auf den Alps-to-Ocean-Radweg getroffen. Das ist der mit dem Helikopter oben in den Bergen. Der führt eben von den Alpen, von den neuseeländischen Alpen bis zum Meer. Deswegen Alps-to-Ocean. Und wir sind jetzt quasi andersrum dann, ab Dundroon andersrum draufgefahren. Also quasi vom Meer zu den Bergen, aber halt irgendwie ein Abschnitt in der Mitte, weil wir waren ja nicht ganz am Meer und wir sind auch nicht ganz zu den Bergen gefahren, weil da hätte man ja mit dem Helikopter fliegen müssen, sondern wir sind so 100 Kilometer, sind wir, glaube ich, drauf gefahren. Insgesamt hat der, was wird der haben, 200 Kilometer vielleicht insgesamt, 250 sowas. Wir sind halt da den mittleren Abschnitt dann drauf gefahren. Der war, ja, wie war der im Vergleich zum Lake Dunstan Trail, was würdest du sagen?
Ja, nicht ganz so spektakulär insgesamt, aber war abwechslungsreich. Also teilweise ging es einfach durch die Felder, aber auf einem schönen Fahrradweg, teilweise durch so Reservate neben dem Fluss, also richtig schön durch Pflanzen, die teilweise geblüht haben, irgendwelche rosenartigen Pflanzen, einen Haufen dornige Pflanzen auch. Also ich hoffe, die halten den Fahrradweg da in Schuss, nicht, dass jeder eher seine Platten kriegt dann da. Ja, und teilweise aber auch recht spektakuläre Landschaften. Also es ging dann oftmals entlang von so Stauseen oder dem Fluss entlang, den Berg hoch quasi, also die Alpen hoch, Richtung Alpen hoch. 3 Stauseen hatten wir, glaube ich, dann, die in einer Reihe nacheinander lagen.
Ja, das war erst also von Ost nach West der Lake Waitaki, dann kam der Lake Evermore. Und zuletzt der Lake Benmore und durch alle 3 fließt eben der Waitaki River. Und die folgen wirklich eins nach dem anderen. Also da ist nicht viel River zwischen den Stauseen.
Nee, aber davor war eben River, also Fluss, hinter Dundroon und dann haben die Stauseen angefangen. Und ja, am Fluss entlang Und auch an den ersten beiden Stauseen entlang war der Fahrradweg von guter Qualität, sag ich mal. Also breit, sodass zwei Fahrräder gut aneinander vorbeigepasst haben und flüssiger, sag ich mal, Gravel, also wo man ganz gut düsen konnte.
Ja, am zweiten Stausee ist man sogar auf so eine kleine Straße gefahren. Da war Asphalt, aber quasi kein Verkehr. Aber war Straße, kein Radweg. Aber war super zu fahren. Vor allem halt auch, weil aus irgendwelchen Gründen, aber ich möchte mich nicht beschweren, der Wind an dem Tag, wo wir von Osten nach Westen gefahren sind, halt mal aus Osten kam, anstatt wie sonst in den Roaring Forties aus Westen.
Aber erst mittags, er hat da irgendwie gedreht im Laufe des Tages. Morgens hatten wir Gegenwind und mittags haben plötzlich starken Rückenwind. Und mittags ist der Wind immer stärker, also hat das ganz gut gepasst.
Ja, vor allem, weil halt die meisten anderen Radfahrer, habe ich das Gefühl, den Alps-to-Ocean-Radweg halt von den Alps zum Ocean machen. Und die kamen uns dann halt alle entgegen und hatten tierisch Gegenwind und haben immer uns zugerufen, enjoy the tailwinds. Ja, haben wir enjoyed.
Ja, war ganz nett zu radeln. Dann vor allem an dem zweiten Stausee war dann überall so Campingplätze am See und alles total geisterhaft verlassene Camper rumstehen, irgendwie nur so, keine Ahnung. Die haben auch alle $10 pro Person wieder gekostet, hatten diesmal nur eine Toilette und wir hatten tatsächlich kein Bargeld da und wir wüssten nicht, wie wir sie anders bezahlen konnten. Das heißt, es wäre eh keine Option für uns gewesen, da zu bleiben. Und so sind wir nachmittags dann noch weitergefahren zum dritten Stausee, dem Lake Benmore. Und dort hat der Radweg dann eben die Straße wieder verlassen, war dann nur Radweg abseits aller Straßen und hat sich dann ein bisschen anders als bisher. Erstmal steil den Berghang, na was heißt steil, in Serpentinen, den Berghang hochgeschlängelt und ist da wirklich richtig als Single Trail, also nur ein Fahrrad hatte da Platz, am Steilhang entlang gefahren. War richtig spektakulär auf jeden Fall. War ein bisschen gruselig, weil der Wind da so stark war und man dann halt immer hin und her gefahren ist, also nicht direkt Rückenwind hatte, sondern auch Seitenwind und dann an dem steilen Berghang zum Stausee runter. Teilweise habe ich auch ein bisschen geschoben, vor allem weil der Untergrund dann auch ein bisschen steiniger wurde auf dem Trail. Nicht mehr so schöner loser Kies, sage ich mal, oder Sand oder Erde, sondern halt große Steine auch teilweise im Weg rumlagen.
Ja, also das war schade ein bisschen, vor allem wenn man so verwöhnt war von den Radwegen, die wir halt bisher hatten, die immer perfekt geschottert waren. Also der war echt genauso spektakulär von der Streckenführung, würde ich fast sagen. Fast zumindest genauso spektakulär wie der Lake Dunstan Trail, aber halt viel steiniger. Was beim Hochfahren okay war, da ist man eh langsam, aber beim Runterfahren musstest du halt immer runterbremsen auf 5, maximal 10 km/h, weil es halt sonst einfach viel zu holprig gewesen wäre und da konnte man beim Lake Dunstan Trail einfach mal laufen lassen. Das war ein bisschen frustrierend manchmal, aber es war immer noch grandios. Wirklich schmale Radwege an mega großen Steilhängen und man ist hoch über dem See dann da lang gefahren und konnte runter auf diese Seelandschaft schauen, weil es halt Stauseen waren, auch wieder steile Täler und auf der anderen Seite karge Berge. Grandios, dass sie sowas als Radweg überhaupt machen. Also ich meine, wenn ich da zurückdenke, wie sie da in Australien Warnschilder hatten ohne Ende, was noch mit den Brücken, das hatten wir auch erzählt im Podcast, dass an jeder Scheißbrücke, die man einen kleinen Bach führte, war, nicht von der Brücke springen und vorsichtig sein und so weiter. Und hier macht es halt so einen 20 Zentimeter breiten, total steinigen Radweg an einem Steilhang, wo es rechts total steil 50 Meter runter in den See geht und ja, kannst einfach fahren. Mir gefällt es so besser.
Ja, und so sind wir dann halt abends tatsächlich noch diesen Radweg gefahren und haben auch langsam Ausschau gehalten nach einem Zeltplatz, einem Wildzeltplatz eben, weil wir uns ja die kostenpflichtigen Zeltplätze angesichts des fehlenden Bargelds nicht leisten konnten. Aber zum Glück war da abends ja eh nichts mehr los. Einer kam uns noch entgegen auf diesem steilen Stück irgendwann mal, aber sonst niemand. Und das eigentliche Problem war eben, dass es so steil war und total windig war. Aber wir haben dann doch noch einen Platz gefunden und da haben wir auch vor Ort einen Einspieler aufgenommen.
Heute Abend zelten wir am Ufer, an den Ufern des Lake Benmore am Alps-to-Ocean-Radweg, hier in einem Abschnitt von dem Radweg, der wieder wahnsinnig spektakulär ist. Und entsprechend sind wir jetzt halt hier auch ganz alleine, weil keine Straße weit und breit, kein gar nichts, außer eben dieser See. Und es ist jetzt irgendwie schon 8:45, aber halt immer noch hell, weil die Abende halt jetzt hier in Neuseeland im Südsommer halt auch wieder sehr, sehr lang sind. Bis 9:30 oder so geht die Sonne unter, also erst in einer Dreiviertelstunde. Aber die Sonne ist jetzt schon hinterm Berg, das heißt, alles ringsrum ist im Schatten, diese steilen Berge. Es ist ein Stausee, das heißt, ja, man hat halt echt überall steile Berghänge ringsrum. Wir haben den See tatsächlich auf der einen Seite, weil wir auf so einer Halbinsel stehen mit unserem Zelt, und auf der anderen Seite ist auch der See, und es ist ein grandioser Platz und es fühlt sich richtig arktisch an mit diesem schneidenden, heftigen, kalten Wind, die steilen Berghänge ringsrum, alle total karg. Es gibt ein, zwei Inseln, größere Inseln in dem See, da wachsen Nadelbäume. Aber sonst alles schroff und karg. Wie gesagt, jetzt liegt alles im Schatten. Der kalte Wind peitscht über den See und man sieht also auf der einen Seite richtig Wellen noch, auf der anderen Seite ist wahrscheinlich ein bisschen im Windschatten. Aber trotzdem, auch da sieht man auf dem See diese kleinen Wellenmuster, wenn der Wind drüber peitscht. Und ich weiß nicht, Assoziationen wie Alaska, Sibirien, hier Beringstraße oder Feuerland oder sowas. Also so fühlt sich das hier an, und ja, das sind so die Assoziationen, die mir hier in Sinn kommen.
Ja, es gab auch vorher auch gar keinen Platz entlang des Trails, weil der eben auch am steilen Berghang entlang ging, und es gab zwar irgendwann sogar mal Nadelwald, aber halt auch nur am steilen Hang, und das heißt, das ist auch einer der wenigen flachen Plätze überhaupt hier.
Ja, und wir mussten das Zelt jetzt hier auch, also selbst jetzt hier auf dem Platz ist jetzt nicht irgendwie schöne Zeltwiese oder so, sondern schroffes Gestein im Prinzip, schroffer Steinboden, so ganz, ja, spitzer, schiefer Schotter im Prinzip. Also ich hoffe auch, dass da wir das irgendwie gut, weiß ich nicht, vielleicht ein paar Klamotten oder so unter die Luftmatratze legen, oder unsere neue Zeltunterlagplane, die wir in Sydney gekauft haben, hält da hoffentlich ein bisschen was aus. Also ich hoffe mal, dass das geht alles gut, aber auch da Heringe halt irgendwie in den Boden rammen, der da fest war, was tatsächlich erstaunlicherweise ging, und die sind jetzt auch bombenfest, haben das Zelt natürlich auch noch abgespannt gegen den Wind, dass wir nicht wegfliegen. Ja, es ist einer der extremeren Zeltplätze, die wir so hatten, würde ich sagen.
Aber er hat ein komfortables Accessoire, nämlich ein kleines Klo, und zwar das luxuriöseste Wegesrandklo, was ich bisher in Neuseeland gesehen habe. Sonst sind es ja immer diese Dixie-Klo-artigen Plastiktonnen, sage ich mal, wo man gerade so reinpasst und wo nichts ist. Und hier ist es ein richtiges Hüttchen sozusagen, gibt sogar Klopapier, richtig sauber. Und das hier mitten in der Pampa, wo nur per Radweg zu erreichen ist quasi.
Ach, das hätte ich jetzt verschwiegen. Das macht ja mein extrem Beringstraßen-Feuerland-Bild ein bisschen kaputt, ne? Also ja, an diesem Toilettenhäuschen sieht man dann doch, dass man halt dann doch letztlich nur in Neuseeland ist. Ja, so, dann lass mal schnell ins Zelt gehen, ins windgeschützte Zelt, wo wir uns dann wieder vielleicht ein bisschen aufwärmen können. Hände sind ganz schön kalt geworden jetzt hier im Wind.
Ja, am nächsten Morgen an dem Zeltplatz war dann gar kein Wind mehr. Es war geradezu windstill, und dann konnte man auch noch mehr den Track genießen. Ich zumindest fand es dann ganz schön, wie der See ganz still da lag, und dann wurde man auch nicht immer von der Klippe weggepustet oder auf die Klippe zugepustet. Konnte man noch mehr diese einsame arktische Landschaft genießen. Bis man dann wieder im Grunde mit dem Radweg neben der Straße gefahren ist, ein Weilchen, nämlich bis in den Ort Umarama.
Umarama oder Umarama?
Puh, ich weiß es nicht.
Ich glaube, die haben immer Umarama gesagt. Umarama. Naja, da kam man dann jedenfalls an. Kleines Örtchen mit 370 Einwohnern. Für uns trotzdem ein relativ wichtiger Zwischenstopp, denn erstens gab es dann einen Supermarkt, und das ist für uns natürlich aus offensichtlichen Gründen, sage ich mal, sehr relevant, weil Südinsel ist dünn besiedelt und da gibt es nicht Supermärkte an jeder Ecke. Zweitens gibt es ungefähr 3 Kilometer außerhalb von Umarama einen kostenlosen Zeltplatz, wenn auch nur mit Plumpsklos. Und dann drittens, erinnert ihr euch noch an Margie und Lindsay aus der vorletzten Episode, aus Episode 91? Das waren ja unsere Warm Showers Hosts in Australien, in Movelumba. Movumba, das war dieser Ort, den wir nicht so richtig aussprechen konnten. Da haben wir auch, über die Aussprache haben wir auch gesprochen damals in der vorletzten Episode. Jedenfalls, ja, das war ja dieses 70-jährige oder über 70-jährige Pärchen, das immer noch auch im hohen Alter noch die krassesten Fahrradtouren im Outback unternimmt. Also wirklich richtig beeindruckend. Und die haben Freunde in Omarama, die hier einen E-Bike-Verleih betreiben. Und die haben uns gesagt, da sollen wir auf jeden Fall mal vorbeischauen bei ihren Freunden und hier Hallo sagen, wenn wir hier durch Omarama fahren. Und diese Freunde, die heißen Sandra und Martin. Und die wussten wohl auch schon von Margie und Lindsay Bescheid, dass wir wahrscheinlich vorbeikommen würden. Und naja, als wir dann da halt durch das Örtchen gefahren sind, war halt so ein bisschen unser Plan, ja, wir schneiden da mal kurz rein, sagen Hallo, machen vielleicht ein Selfie, das wir dann Margie und Lindsay schicken können, damit sie sich freuen, dass wir ihre Freunde da auch getroffen haben. Und dann geht's ab zum kostenlosen Zeltplatz vor Omarama für einen Ruhetag. Aber Sandra und Martin, die waren dann wirklich wahnsinnig nett und einladend und haben zwar gesagt, dass sie uns leider nicht hosten können, weil sie nicht genug Platz haben in ihrer Wohnung da, in ihrem Häuschen, aber wir können gerne bei ihnen duschen und wenn wir morgen einen Ruhetag machen wollen, dann können wir da auch gerne tagsüber vorbeikommen und den Tag in ihrem Wohnzimmer verbringen, auf der Couch ausruhen und gut, ja, haben wir dankend angenommen. Super nett, super tolles Angebot. Letztlich haben wir nicht so viel ausgeruht, sondern natürlich vor allem hier fleißig an dieser Podcast-Episode gearbeitet. Und am Abend haben sie dann auch noch ein Abendessen für uns gekocht und wir haben gemeinsam Abend gegessen.
Ja, Ihrer Aussage nach gab es was typisch Neuseeländisches. Es war dann Lammbraten. Deswegen Schafe, Neuseeland, Lammbraten ist entsprechend typisch neuseeländisch. Dazu dann noch ganz viel gebratenes Gemüse, Brokkoli, Blumenkohl, Karotten und Kartoffelball. Und ja, beim Essen haben wir uns dann über unsere Radabenteuer unterhalten. Also nicht nur wir, sondern die beiden hatten durchaus auch einiges zu erzählen. Die waren zum Beispiel im indischen Himalaya und dann auch zusammen mit Margie und Lindsay im Outback von Queensland länger Zeit unterwegs gewesen. Und außerdem haben sie uns ein bisschen von ihrem Business erzählt, wobei es gehört ihnen nicht selbst, dieses Geschäft. Sie arbeiten hier nur saisonal im Sommer, weil im Winter halt nichts los ist. Und eigentlich haben sie ein Haus an der Westküste und das vermieten sie aber unter die ganze Zeit. Und ja, sie haben uns eben zum Beispiel erzählt, dass der Radtourismus in Neuseeland halt ein Riesengeschäft geworden ist. Das heißt, der Bau der Radwege hat sich durchaus absolut ausgezahlt. Vielleicht jetzt nicht wegen Radreisenden wie uns, aber die ganzen Leute, die zum Beispiel zu ihrem Geschäft kommen. Und sie haben jetzt auch am Alps-to-Ocean-Trail, wo sie ja direkt platziert sind, kein Monopol, sondern es gibt durchaus auch noch Konkurrenz von anderen Anbietern. Wir haben jetzt gesagt, sie arbeiten bei dem E-Bike-Verleih. Aber es ist nicht nur so, dass sie nur die Räder verleihen, sondern sie bieten eben auch komplette Touren an quasi. Also sie bringen die Leute mit dem Bus zum Startpunkt, sie transportieren deren Gepäck unterwegs, also von Hotel oder Übernachtungsort zu Übernachtungsort, buchen die Unterkünfte, geben ihnen sogar Essensvoucher von Restaurants und so und holen sie dann am Endpunkt wieder ab.
Und dann haben wir natürlich noch zwei Fragen gestellt, die uns ganz besonders interessiert haben, die auf der Hand lagen, sage ich mal. Zum einen die Frage, wie viele ihrer Kunden starten den Trail tatsächlich an dem Startpunkt, wo man dann auch diesen Hubschraubertransfer machen muss? Und die Antwort war, das fand ich doch ein bisschen erstaunlich. Sie meinten ja im Prinzip fast alle. Aber klar, ja, also ich meine, wenn man natürlich so auf diese Art eine durchorganisierte Tour macht, wie deren Kunden, dann kommt es wahrscheinlich auf die 110 Euro für den Hubschraubertransfer, dann kommt es wahrscheinlich darauf dann auch nicht mehr an. Und die zweite Frage war, also wir haben gesagt, sie arbeiten in einem E-Bike-Verleih, aber sie haben tatsächlich durchaus auch Acoustic-Bikes im Angebot, also so nennen sie generell, glaube ich, in, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, öfter schon mal in Neuseeland wohl scherzhaft Fahrräder ohne Motor, also quasi in Anlehnung an die Gitarrennomenklatur. Und ja, wir haben sie dann gefragt, die zweite wichtige Frage, die uns interessiert hat, ist, wie groß ist jetzt also der E-Bike-Anteil quasi von ihren vermieteten Fahrrädern? Und sie meinten ja so geschätzt 80%. Also ich denke, das deckt sich auch einigermaßen mit dem, was wir so auf den Radwegen haben, rumfahren sehen. Von den 435 Kilometern, die wir in Neuseeland bis Omarama zurückgelegt hatten, waren 81% geschottert gewesen, also nicht asphaltiert. Das ist sicherlich ein sehr hoher Wert für unsere sonstige Routenplanung, Wahl, sage ich mal. Von diesen 81% entfallen rund 12% Punkte auf die Dancys Passstraße. Und der Rest, also dann noch rund 69% der Strecke, die wir in Neuseeland bis Omarama zurückgelegt haben, waren komplett Radwege. Und 69% Radwege bei 435 Kilometern, das ist natürlich schon ein sagenhafter Wert. Und da haben wir ja noch gar nicht davon angefangen, davon zu reden, wie cool die Radwege dann auch oft noch waren. Und dann kommt noch dazu, von diesen übrigen 31%, also von allem, was kein Radweg war in Neuseeland bis Omarama, da gab es eigentlich nur auf den 20 Kilometern, da wo wir erzählt haben, dass da gerade der Radweg parallel im Bau ist und wir deswegen auf der Straße fahren mussten, nennenswert Verkehr. Das heißt, das sind nicht mal 5% der Gesamtstrecke, die wir in den ersten 9 Tagen gefahren sind. Das heißt, 95% waren größtenteils Radweg und ansonsten Straßen mit so gut wie keinem Verkehr. Hammer. Das ist echt ein Bilderbuchstart für Radreisende in dieses neue Land Neuseeland.
Ja, klingt schön. Allerdings, ganz so wunderbar kann es auch in Neuseeland auf Dauer nicht weitergehen, zumindest wenn man kein tolles Mountainbike hat und dann die Wanderwege entlangfahren möchte. Und auch dann nicht, wenn man, wie wir, eben in Richtung Westküste will und dann dort nach Norden hochfahren will, was wir wollen, weil die Westküste dünner besiedelt ist, weniger landwirtschaftlich genutzt sein dürfte als die Ostküste und außerdem ganz schön sein soll, vor allem. Und ja, dadurch stehen jetzt hinter Omarama für uns erstmal noch rund 500 Kilometer an, die wir überwiegend auf Landstraßen fahren müssen. Nur ab und zu kann man abschnittsweise auf kleinere Straßen ausweichen oder auch mal zwischenzeitlich einen kleinen Radweg um Städte rum zum Beispiel nehmen. Ja, also zunächst sind wir von Omarama dann von dem Alps to Ocean Trail eben dann runtergefahren und auf den State Highway 8 gewechselt, der zur Stadt Wanaka, wo wir jetzt hier ja die Episode aufnehmen, gefahren. Das waren rund 120 Kilometer, für die wir rund 2 Tage veranschlagt hatten. Am ersten Tag ging es dann über den 970 Meter hohen Lindis Pass, was voraussichtlich unser höchster Punkt in Neuseeland sein soll, wie du mir vorhin gesagt hast, erstaunlicherweise.
Warum erstaunlicherweise? Gar nicht mal so hoch? Oder wie meinst du?
Ja, für die ganzen Berge hier schon gar nicht mal so hoch eigentlich. Landschaftlich war es an sich wunderschön, alpin, auch wenn ich sagen muss, dass ich es ein bisschen langweiliger fand, wie auf den Radwegen zuvor, lag aber vielleicht auch dran, dass es auf der Straße einfach ein bisschen langweiliger ist, weil man sich auch auf den Verkehr konzentrieren muss und es dann nicht ganz so schön ist oder vielleicht, weil ich mich schon an die Landschaft gewöhnt habe, aber nee, wenn man nochmal die Bilder anschaut oder so, war auf jeden Fall sehr schön, schöne grüne, tiefe Täler, klare Flüsse wie überall in Neuseeland bisher. Es gab aber wieder kaum Wald, sondern nur Büsche. Und was es aber zuhauf gab, also Millionen von Blumen waren da am Straßenrand vor allem und neben dem Fluss. Am auffälligsten die vielblättrigen Lupinen, die da so violett überall geblüht haben.
Ja, genau, die vielblättrigen Lupinen, Lupinus polyphyllus auf Latein. Wunderschön sah das aus da am Straßenrand, aber leider eine aggressive, invasive Art hier in Neuseeland. Allerdings, so wie die hier wirklich an jeder Ecke violett gewuchert sind, da scheint jeder Kampf dagegen verloren zu sein, hatte ich den Eindruck. Wir hatten ja auch vorher schon mal vom Blumenmeer am Kawarau River erzählt. Damals war das vor allem der kalifornische Mohn, der ähnlich aussieht wie der gewöhnliche rote Mohn, aber halt statt roten Blüten gelb-orangene Blüten hat. Und der, wie man am Namen erkennt, kalifornischer Mohn, ebenfalls invasiv ist. Und außerdem sehr häufig, eigentlich jetzt so ziemlich überall, wo wir lang gefahren sind, gab es den dornigen Busch der Weinrose mit violett-weißen Blüten. Und auch der ist nicht einheimisch. Aber von einer einheimischen Pflanze können wir dann doch noch berichten. Und zwar gab es in der Nähe des Waitaki Rivers, also beim Alps-to-Ocean Trail, ganz viele so Wasserpflanzen, ne, am Ufer des Flusses und so. Beinahe so ein bisschen wie Schilf, also so 2-3 Meter hoch. Und dann hatten aber einzelne Halme ganz viele dunkelrote Blütenknospen getragen mit gelben Staubblättern. Da gibt es auch ein Foto davon, wie wir durch ein Meer bzw. einen Wald aus diesen Pflanzen fahren. Und das ist der neuseeländische Flachs.
Ja, überall ist Blumenmeer am Straßenrand. Wir sind dann eben über den Lindispass gefahren. Und ja, neben der Straße war wieder überall auch Zaun, also Privatgelände. War schon für eine Mittagspause, musste man schon schauen, dass man irgendwo eine Rest Area oder was Passendes, Schattiges findet. Und auch zum Zelten natürlich schwierig. Es gab aber zum Glück für uns nach etwa 60 Kilometer wieder ein DOC, also ein Department of Conservation Zeltplatz, einen kostenlosen, offiziellen, auch für Zelte und nicht nur für Self-Contain. Das haben wir uns als Ziel genommen. Sah auf der Karte perfekt aus. Nicht so perfekt war, dass man eine 6 Kilometer Sackgasse reinfahren musste, genau auf der anderen Seite des Flusses. Also man musste sozusagen, man hat den Zeltplatz quasi schon gesehen, musste 6 Kilometer weiter die Straße flussabwärts fahren, dann über die Brücke und wieder 6 Kilometer zurück. Aber na gut, was man nicht alles tut, um sich an die Regeln zu halten. Das war einfach ein Zeltplatz dann an einer alten Hotelruine, ein Hotel, was früher hier benutzt wurde, weil hier halt viel wieder mit Goldrausch war und da die ganzen Goldgräber quasi herkamen, um ihr Glück zu finden oder auch nicht zu finden. War ein bisschen was los, wir waren nicht allein an dem Zeltplatz, sonst war eigentlich ganz schön. Bis auf diese kleinen nervigen Biester, die mich vor allem, zumindest hatte ich das Gefühl, dass alle um mich herum geschwirrt sind.
Ja, du redest nicht von Stechmücken. Stechmücken hatten wir in Neuseeland kaum gehabt bisher. Aber was wir hatten, das, was du jetzt gerade meintest, sind die Sandflies. So jedenfalls nennen sie die Neuseeländer. Wobei wir ein bisschen nachgeschaut und recherchiert haben, Sandflies ist wohl kein biologischer bzw. kein taxonomischer Begriff, sondern ein Überbegriff für alle Fliegen, alle möglichen Fliegen, die Blut saugen. Vor allem in Großbritannien bzw. Schottland benutzt man dafür wohl eher den Begriff Midges. Im Deutschen gibt es tatsächlich die biologische / taxonomische Unterfamilie der Sandmücken, die auch Blut saugen und deswegen auch unter die Sandflies bzw. unter die Midges fallen. Aber die Sandflies hier in Neuseeland gehören gerade nicht zu der Unterfamilie der Sandmücken. Das ist vielleicht ein bisschen verwirrend, deswegen sage ich das jetzt explizit. Sondern die gehören zur Familie, die man im Deutschen die Kriebelmücken nennt. Nur nicht blöd sterben. Und wenn ihr ein bisschen klug scheißen wollt, wenn ihr nachher auf eurem nächsten Neuseeland-Urlaub. Ja, also diese Sandflies hier, würde ich sagen, hatte ich jetzt den Eindruck eigentlich, die sind weniger aggressiv als Stechmücken. Also eine einzelne Sandfly sticht seltener als eine einzelne Stechmücke, wenn sie dir nahe kommt. Und ich würde sagen, die Stiche, die jucken auch bei weitem nicht so sehr wie die Stiche der Stechmücken.
Ah, ich habe schon den Eindruck, manche jucken mich ganz schön lang. Also ich reagiere auf manche genauso allergisch wie auf die scheiß Stechmückenstiche.
Also wenn ihr da nicht allergisch reagiert, dann sind die vielleicht nicht so schlimm wie die Stechmückenstiche. Aber dafür bilden halt diese Sandflies häufig wirklich riesige Schwärme, die dann so richtig als Wolke um einen herumschwirren. Und allein deswegen sind die halt schon mega nervig. Selbst wenn sie überhaupt nicht stechen würden, wären die Biester echt nervig. Und da jetzt am Zeltplatz beim Lindispass, da hatten wir auch echt unzählige von diesen Viechern dann im Zelt, weil die halt dann reingeflogen sind, während wir das Zelt eingepackt haben und so. Also wir hatten, weiß ich nicht, ich glaube das Maximum, was wir bisher auf dieser Tour an Stechmücken auf einmal im Zelt hatten, waren vielleicht so 10 bis 20, wenn es mal ganz schlimm war. Und dann waren wir halt eine halbe Stunde beschäftigt, die im Zelt zu jagen. Bei den Sandflies hatten wir bestimmt 50 oder noch mehr im Zelt an diesem Abend. Und das war halt etwas anstrengend, wobei die eher noch, würde ich fast sagen, als die Stechmücken tatsächlich auch versuchen, Richtung Licht zu fliegen. Und das kann man natürlich ein bisschen nutzen, um sie dann wieder aus dem Zelt loszuwerden. Wir haben dann halt versucht, sie im Zelt dann Richtung Ausgang, wo es ja auch ein bisschen heller ist, zu wedeln mit irgendwie unseren Klamotten und so, wodurch sicherlich auch ein paar draufgegangen sind. Also wir hatten dann, als wir am nächsten Morgen das Zelt ausgeschüttelt haben, auch einen Haufen totes Sandflies mit ausgeschüttelt, keine Ahnung. Aber es ging dann schon, wir sind sie dann schon auch losgeworden und nachts hatten wir dann keine mehr im Zelt, nachdem wir dann am Schluss zugemacht haben. Und die letzten 2, 3, die man halt nicht verjagen konnte, die pflückt man dann halt noch einzeln irgendwie mit der Hand drunter und dann ist mal die Plage für diese Nacht zumindest los.
Ja, weil die sind auch total träge, die kannst du einfach nur so pflücken, wie du es ausdrückst, weil die tippst du dran und die fliegen da nicht wirklich weg. Also kaum Stechmücken, dauert immer so ewig, bis man die gefangen hat, weil die immer so schnell und flott da vor einem wegfliegen.
Ja, ihr Fluchtreflex ist nicht ganz so ausgeprägt, ne?
Ja, und von diesem Lindispass Historic Hotel Campground, wie es hieß, sind wir dann wieder weiter die Straße, den State Highway 8, runtergefahren am nächsten Tag. Bisschen noch nerviger als am Tag zuvor, Verkehr hat sich nicht wirklich geändert, aber wir hatten super Gegenwind dann. Vor allem, als wir dann noch ein bisschen um die Kurve abgebogen sind, so richtig nach Westen hin, Richtung Wanaka. Aber da, nach dem Abbiegen, hat man dann auch schön zum ersten Mal so richtig verschneite Gipfel in der Ferne gesehen. Das hatten wir bisher noch nicht so in Neuseeland. Da hatte ich mich ja insbesondere auch drauf gefreut. Das hat man da gesehen. Das heißt, man hatte ein bisschen Motivation gegen den Wind. Und außerdem war es dann so 12 Kilometer vor Wanaka, konnten wir dann auch endlich von der Straße abbiegen und wieder einen Radweg nutzen. Zur Abwechslung mal wieder. Das war der sogenannte Upper Clutha River Trail am Clutha River, den wir ja schon mal lang gefahren sind. Und zwar war das am Roxborough Gorge. Das war dieser Sackgassenradweg, den wir hinter Alexandra kurz reingefahren sind und wieder raus. Also der Clutha River, der fließt hier raus aus dem Wanaka See. Also in der Stadt Wanaka, da liegt ein großer See und da fließt der Clutha River raus. Und ja, entlang dieses Flusses von der Mündung, nicht der Mündung, von der Quelle im See quasi, gibt es 12 Kilometer recht coolen Singletrack-Radweg. Am Anfang war ich ein bisschen, hatte ich Panik, dass es wieder so ein Mountainbike-Radweg wird, wie wir da ganz am Anfang hatten, wo es hoch und runter ging. Aber nee, war dann ganz gut zu fahren eigentlich, war zwischendurch mal steinig und steil, aber muss man halt 5 Meter schieben und dann ging es wieder. Sehr schön auf jeden Fall wieder mit dem türkisen Fluss unten und dann noch den verschneiten Bergen im Hintergrund. Und den Gegenwind hat man da eigentlich kaum mehr gespürt, weil es halt so verschlungen in Kurven neben dem Fluss lang ging und auch ab und zu mal ein paar Büsche und Bäume rumstanden. Also da ist Radweg schon deutlich besser als Straße, wenn es um Gegenwind geht. Und ja, dann die eigentliche Stadt Wanaka, die liegt eben auf so einer Halbinsel im See, im Lake Wanaka und ist umgeben von hohen Bergen. Und von diesem Upper Clutha River Trail kann man dann einfach am Fluss noch ein bisschen lang weiterfahren, kommt dann schließlich zur Quelle des Flusses in den See und kann dann eben auf so einem Shared Path, also so einem geteilten Rad- und Laufweg, außen um die Halbinsel einmal drumherum fahren, weiterhin auf so einem guten Schotterweg, nicht zu steil oder so, aber ein bisschen hoch und runter, also eigentlich ganz cool zu fahren, bis man dann richtig zur Stadtmitte quasi kommt in Wanaka. Und wo es dann tatsächlich dann auch eine asphaltierte Promenade zwischenzeitlich gibt, wo ein paar Segelbötchen anlegen und wo die ganzen Luxushotels, zumindest sahen sie für uns luxuriös aus, stehen und die ganzen hübschen Häuschen der Leute, die da wohnen. Ah, was man vielleicht noch erwähnen könnte, auf dem Weg entlang des Flusses und zum See wollten wir noch kurz reinspringen, weil das Wasser so richtig schön einladend klar und türkis aussah. Ich bin ja am Tag davor schon in den Fluss beim Lindispass, unterm Lindispass gesprungen.
Dem Lindis River.
Und das war richtig schön schon, aber schon arschkalt. Und hier hatte ich den Eindruck, war es noch viel kälter. Ich bin nicht ganz rein, aber du bist einmal kurz reingesprungen, hast dann geschrien und bist dann gleich wieder raus. Aber wir haben es mal gemacht. Ist schön, darin zu schwimmen, aber ist arschkalt, man hält es nicht lange aus.
Ja, ich bin kurz reingesprungen, mit der Betonung auf kurz. Ja, und dann in Wanaka hatten wir tatsächlich auch mal wieder das Glück, einen Warm Showers Host zu haben. Das war in dem Fall Matthias, ein Deutscher, der hier aber schon seit 10 Jahren wohnt. Ich würde schätzen, er ist auch ungefähr so ein bisschen in unserem Alter, oder? Der ist nach dem Studium so irgendwie so für Work and Travel hergekommen und dann irgendwann einfach hier geblieben und steht jetzt auch schon kurz vor der Einbürgerung. Und er arbeitet als Ranger bei dem Department of Conservation. Und ja, ich weiß nicht, so sorgt dafür, dass die Wanderwege in Schuss sind, dass die Hütten, wo man dann auf den Wanderwegen häufig dann übernachten kann, wenn man so Mehrtageswanderungen macht, in Schuss sind. Und was ich auch insbesondere interessant fand, ist, dass er erzählt hat, dass es hier im Lake Wanaka, den man hier, ne, wir nehmen ja hier auch gerade bei ihm, den man hier, wenn ich jetzt aufstehe vom Sofa und durchs Fenster schaue, auch sehen kann, vor den verschneiten Bergen im Hintergrund. Das ist wirklich ein wahnsinniges Panorama, was die hier im Wohnzimmer haben. Jedenfalls, da gibt es wohl 2 Inseln drin. Und auf den Inseln gibt es auch noch Wald, was ansonsten kaum noch der Fall ist hier. Vermutlich irgendwann mal abgeholzt worden, wenn man auch nicht so genau weiß, von wem. Also waren das schon die Maori oder dann erst die Weißen. Jedenfalls gibt es echt nicht mehr viel Wald hier in der Gegend, aber auf den Inseln, 2 Inseln im See eben schon. Und vor allem ist es dort eben auch so, dass dort noch keine eingeschleppten Säugetiere, Ratten, insbesondere auch keine Hasen und so weiter, sich ausbreiten konnten auf den Inseln, sodass es dort eben noch viele einheimische Tiere gibt, die anderswo in Neuseeland den eingeschleppten Säugetieren zum Opfer gefallen sind. Und deswegen werden diese Inseln halt auch ganz besonders geschützt. Und seine Aufgabe ist es eben unter anderem dann auch da, dafür zu sorgen, dass sich da auch nach wie vor keine eingeschleppten Säugetiere festsetzen können. Also es ist halt wohl so, dass man als Tourist oder wenn man hier irgendwie ein Segelboot hat, da durchaus auf die Insel fahren darf. Gibt es auch einen Campingplatz drauf und so. Und da gibt es halt ab und zu dann mal Ratten oder so, die als blinde Passagiere mitkommen. Und da haben sie dann halt so Kamerafallen und so aufgestellt. Und immer wenn dann halt da irgendwie eine Ratte ist, mal wieder durch die Kamerafalle läuft, muss er sich dann drum kümmern und halt irgendwie gucken, dass die dann, weiß ich nicht, irgendwelche Fallen aufgestellt werden oder so. Ja, ganz interessant auf jeden Fall. Auch ein vielfältiger Job und das macht er jetzt hier seit 10 Jahren. Und lebt wahrscheinlich ein ganz cooles Leben. Jetzt am Wochenende war er gerade irgendwie wieder wandern und irgendwie den Berg hoch wandern und mit so einem aufblasbaren Faltboot, was er da mitgeschleppt hat, hoch irgendwie den Fluss wieder runterfahren. Also man kann hier sicherlich sehr, sehr viel Outdoor-Abenteuer erleben und seine Freizeit schön in der Natur verbringen. So hat er das jedenfalls auch berichtet. Es scheint ihm ganz gut zu gefallen.
Ja, klingt auf jeden Fall cool, würde ich auch gerne machen, irgendwo hochwandern und dann mit so einem aufblasbaren Kajak wieder runterfahren. Da haben wir leider nicht die Mittel oder die Zeit zu hier. Eigentlich wollte ich ja auch um Wanaka rum ein bisschen wandern gehen, ich zumindest, du warst nicht so scharf drauf. Das schreiben wir jetzt wahrscheinlich aber ein bisschen ab, nicht weil ich zu faul dazu bin, vor allem.
Nein, das wisst ihr ja, an Faulheit scheitert es bei Belinda nie.
In diesem Fall zumindest nicht vor allem, denn auch der Grund, warum wir hier bei einem Warm Showers Haus überhaupt angefragt haben, eigentlich wollten wir zu so einem günstigen Zeltplatz am Stadtrand gehen, war vor allem, dass für heute ein riesiger Regen angekündigt war, irgendwie in mehreren Blöcken 20 mm Regen, das heißt den ganzen Tag vielleicht 80 mm aufsummiert, das klang für uns nach ganz schön viel, dazu noch heftiger Wind, der jetzt draußen schon weht tatsächlich und ja, das wollten wir unserem Zelt dann doch nicht antun, dann ist es schon wieder null wasserdicht. Wir haben es ja extra imprägniert, dass ein bisschen hilft. Und deswegen haben wir hier angefragt und eigentlich hatte er Zelten im Garten in seinem Profil angeboten. Wir dachten, vielleicht hat er ein Dach, Garage oder so. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass wir hier auf der Couch schlafen dürfen. Das ist wunderbar, da werden wir nicht nass und auch alle unsere Sachen sind schon mal geschützt drin. Und ja, jetzt sind wir hier in dem Haus, also er lebt in so einer Art WG mit 3 anderen. Personen, die zwei Männer, eine Frau, die auch so in dem Alter sind, auch junge Leute, alle auch nicht aus Neuseeland ursprünglich, sondern eine Australierin, einer, der halb Österreich, halb Ire ist und noch ein Deutscher, die hier eben zusammen wohnen und schon seit einigen Jahren in Neuseeland leben und arbeiten, alle ganz verschiedene Jobs so ein bisschen. Insofern mal was anderes, nachdem wir in letzter Zeit immer so Familien-Warm-Showers hatten quasi.
Ja, und die sind jetzt halt tagsüber auch alle weg hier an dem Ruhetag, wo wir hier sind. Wir dürfen zwei Nächte hier bleiben. Das heißt, wir haben jetzt hier schön Zeit und Ruhe, diese Podcast-Episode aufzunehmen, zu produzieren und nachher hoffentlich noch zu veröffentlichen.
Und die Aussicht aus dem Fenster zu genießen, während die Bäume sehr stark im Wind hin und her wackeln.
Ja, damit nähern wir uns dann auch langsam dem Ende dieser Podcast-Episode 93. Allerdings ein Thema wollten wir nochmal jetzt abschließend auch ein bisschen hintergründiger und theoretischer beleuchten, was wir so bisher immer so im Vorbeigehen mal schon angeschnitten haben. Aber wir wollen es nochmal richtig machen.
Thema Camping. Wir haben ja vorhin bei Queenstown schon gesagt, dass wir da nochmal drüber reden wollen und vorhin auch so beiläufig erwähnt bei unserem ersten Wildcamping, dass wir uns nicht ganz so wohl gefühlt haben. Also reden wir mal kurz drüber, wie das denn in der Theorie so ist in Neuseeland. Tatsächlich ist das nämlich auch gar nicht so eindeutig klar und irgendwie weiß ich nicht, ob es irgendjemand so 100% verstanden hat. Aber ja, fangen wir mal vorne an. Neuseeland an sich sind die Leute hier der Meinung, man sollte einem nicht das Recht absprechen, die Natur auf eigene Faust erkunden zu können, so ein bisschen Richtung Jedermannsrecht aus den skandinavischen Ländern. Auf der anderen Seite ist es halt so gewesen, dass innerhalb der letzten Jahrzehnte immer mehr und mehr Touristen nach Neuseeland kamen. Und da hat man eben die Gefahr gesehen oder einfach in der Praxis auch gesehen, dass das halt dafür sorgt, dass gewisse Leute oder gewisse Dinge in der Natur zerstört werden, dass Müll rumliegt oder andere Hinterlassenschaften zu finden sind. Und entsprechend hat man den Bedarf gesehen, da ein bisschen richtige Regeln zum Wildcampen zum Beispiel aufzustellen. Freedom Camping nennt sich das hier in Neuseeland, also das Übernachten, das Campen auf öffentlichem Grund sozusagen, also auf Privatgrundstücken darf man ja sowieso nicht zelten ohne Erlaubnis des Besitzers, aber auf öffentlichem Grund. In Neuseeland ist es so, es gibt das Department of Conservation, DOC, dem gehört ein großer Teil, sage ich mal, des Landes in Neuseeland. Und tatsächlich wurde 2011 im Freedom Camping Act festgelegt, einerseits, dass es erlaubt ist, egal mit welchem Fahrzeug oder nur mit Zelt, als Wanderer, als was weiß ich, erstmal auf DOC Conservation Flächen, also Flächen, die dem DOC gehören, also öffentliches Land quasi sind, zu übernachten, wenn es sich nicht um spezielle Reservate handeln oder es explizit verboten ist oder eingeschränkt ist. So, und daraus liest man schon mal, aha, da gibt es schon Einschränkungen. Nämlich Reservate zum Beispiel, muss man erst mal rausfinden, welche Reservate das sind oder wo die sind, wo man überhaupt nicht zelten darf. Dann gibt es noch welche, wo das Zelten eingeschränkt ist, nämlich da, wo man nur self-contained zelten darf. Das heißt, man muss einen Camper-Van besitzen, der gewisse Anforderungen erfüllt an seine eingebaute Toilette und wie viel Wasser er speichern kann als Nutzwasser- und Abwassertank. Das heißt, für uns sowieso nicht relevant, wir dürfen da eh nicht zelten. Und es ist an sich schon mal ein bisschen mühsam rauszufinden, diese Karten zu finden vom DOC selbst und dann darauf zu vertrauen, dass die auch aktuell sind und stimmen. Dann kommt aber noch dazu, dass auch noch in diesem Act verabschiedet wurde, dass die einzelnen Councils, also Distrikte, nochmal unter der Regionenebene, nochmal unter der Länderebene sozusagen, Regeln erlassen dürfen, um das Freedom Camping nochmal einzuschränken selber, falls sie zum Beispiel ja dadurch, dass da immer mehr Touristen gibt, hier Gefahr für die Umwelt sehen quasi. Und das heißt, es ist nochmal von Region zu Region unterschiedlich, ob man jetzt auf öffentlichem DOC-Land, was kein Reservat ist, wirklich einfach so wild campen darf oder nicht, weil die einzelne Region das einschränken darf. Das heißt, man muss sich, wenn man von Council zu Council reist, immer anschauen, ob das jetzt, wie da jetzt die einzelnen Regeln sind. Deswegen ist das alles so ein bisschen undurchschaubar quasi. Was passiert jetzt, wenn man irgendwo wild campt, wo es aber eigentlich nicht erlaubt ist, dann kann es halt sein, dass man da von einem Ranger oder was weiß ich erwischt wird. Und der darf einem dann je nach einer Region eine gewisse Geldstrafe verhängen. Also $200, je nach Region auch $400. Also es wären 100 Euro oder 200 Euro. Oder er kann einfach nur sagen, ja, packt euer Zelt ein, ihr dürft hier jetzt nicht zelten. Das ist wohl alles so Ermessungsgrundlage, ein bisschen des Rangers dann, je nachdem, wie schlimm du dich verhalten hast. Also zum Beispiel Queenstown, wovon wir am Anfang geredet haben, da gibt es so viele Touristen, dass sie besonders strenge Regeln erlassen haben. Nämlich an sich ist Wildzelten nirgends erlaubt, wo es nicht ausgeschrieben ist. Egal für wen. Nicht nur für einfach nur wir mit dem Zelt, sondern auch Self-Contained-Fahrzeuge dürfen nur an ausgewiesenen Plätzen stehen. Und davon gibt es halt jetzt auch nicht so viele dort. Und dann gibt es halt andere ländlichere Gebiete, wo es wohl nicht ganz so streng ist und wo man dann eher die Chancen hat, auch wildcampen zu dürfen, selbst mit dem Zelt. Aber es ist alles nicht so einfach durchschaubar. Also muss man einfach, wenn man es doch machen will, am besten sowieso immer gut verstecken und dann hoffen, dass der Ranger eben, ja, aufgrund der Ermessungsgrundlage, dass man hier jetzt halt seinen Müll mitnimmt, keine Hinterlassenschaften hinterlässt, nicht Seife oder sonst was direkt in den See kippt oder sonst, sondern sich, sage ich mal, sinnvoll verhält. Und diese sinnvollen Verhaltensregeln in der Natur, da setzt Neuseeland tatsächlich auch drauf, dass man da ein bisschen weitergebildet wird als Tourist, also auch an den kostenlosen Campingplätzen vom DOC zum Beispiel oder günstigen, die teilweise zur Verfügung gestellt werden, stehen dann immer Regeln von wegen, man soll seine Sachen nicht direkt im Fluss spülen, sondern erst Flusswasser nehmen und dann außerhalb spülen, weil natürlich nicht gut ist, wenn die Seife in den Fluss gelangt. Und ich denke, wenn man dann irgendwo wild zeltet und sich angemessen verhält und es sich herausstellt, dass man da nicht hätte zelten dürfen, weil es doch irgendein Reservat ist, wo eingeschränkt oder verboten ist und man erwischt wird, dann hat man immer noch die Chance, dass man nur weggeschickt wird.
Ja, aber willst du es darauf drauf ankommen lassen? Also ich meine, letztlich ist doch schon die Bottomline, man muss eigentlich, egal wo man wild zeltet, also wenn es jetzt halt nicht gerade ein ausgewiesener Zeltplatz ist, also wenn man wirklich wild zeltet, immer damit rechnen, dass es womöglich wahrscheinlich ist, dass es da verboten ist. Und das heißt, man, also zumindest für uns, würde ich halt sagen, bedeutet das, dass wir uns wahrscheinlich halt entweder gut verstecken werden, so wie wir das ja bisher eigentlich auch gemacht haben, oder wo man vielleicht ein bisschen dann noch eine bessere Argumentationsgrundlage hat, im Zweifel ist, wenn man halt irgendwie neben einer öffentlichen Toilette zeltet. Also die gibt es ja hier auch überall immer wieder, also nicht nur in den Städten, sondern gerade auch zum Beispiel an den Radwegen haben sie explizit auch wirklich mitten im Nirgendwo irgendwelche Plumpsklos neben den Radweg aufgestellt, sodass man eigentlich wirklich, jedenfalls jetzt was große Geschäfte angeht, sage ich mal, es meistens ganz gut schafft, von einer bis zur nächsten Toilette zu kommen und es nicht so sehr, nicht so häufig in der Wildnis machen muss. Und wenn man sich jetzt da eben neben der Toilette stellt, stehen die Chancen wahrscheinlich im Zweifelsfall auch ein bisschen besser, dass selbst wenn dann Ranger käme und einen finden würde, er da eher noch ein Auge zudrücken würde. Aber ansonsten halt verstecken, dass er ihn gar nicht erst findet, oder?
Allerdings gibt es ja auch diese zur Verfügung gestellten Campingplätze, die teilweise nur für Self-Contained-Fahrzeuge sind, die aber trotzdem eine Toilette haben, wo es eigentlich auch nicht erlaubt ist, dass wir uns hinstellen dürften. Und da haben wir jetzt von einem unserer Warm Showers-Hosts gehört, dass das wahrscheinlich deswegen ist, weil früher eben ein Haufen Leute in Neuseeland einfach nur mit dem Auto unterwegs waren, aber halt ohne Toilette in ihrem Auto. Und es waren halt so viele, dass da die Toiletten immer unterdimensioniert für waren quasi und die trotzdem alles vollgekackt haben und sie diese Regel deswegen eingeführt haben. Also ist die Frage, ob da für unmotorisierte Reisende wie uns eine Ausnahme gemacht wird und es okay ist, wenn wir uns da hinstellen oder doch nicht. Liegt dann wieder im Ermessensbereich des jeweiligen zuständigen Rangers.
Ja, das habe ich am Anfang auch überhaupt nicht verstanden, also bevor sie uns das so ein bisschen erklärt hatte, da die Warm Showers Host, warum man nicht zelten darf, wenn man nicht self-contained ist, wenn es sogar eine Toilette gibt an diesem Zeltplatz. Aber okay, wenn dann halt früher da so viele Leute unterwegs waren, dass die Toilette dann halt quasi nicht gereicht hat, die eine, die sie aufgestellt haben, macht es irgendwo Sinn. Aber ja, auch da würde ich wahrscheinlich hoffen, dass im Zweifelsfall mit einem Fahrrad oder so man da vielleicht eher noch ein bisschen einen gewissen Bonus hat, als wenn man jetzt da mit dem Auto unterwegs ist und sein Zelt neben das Auto stellt.
Ja, es ist halt wieder wie immer so, also sie machen da auch im Moment ganz neue Regeln, die sich aber nur auf Fahrzeuge beziehen, Also im Fahrzeug, ob du eine portable Toilette da drin hast, zählt nicht mehr als Self-Contained, sondern die muss fest eingebaut sein oder so ein Krusch. Und da sieht man halt wieder, dass wir, trotz dass hier das Fahrradreisen jetzt ein bisschen, ich meine, mehr Platz einnimmt, sage ich mal, als in anderen Ländern, sind wir eindeutig als Fahrradreisende immer noch eine Randgruppe, sodass die Regeln nicht auf uns zugeschnitten sind, so wirklich.
So, das war's dann für die Episode. Wanaka liegt noch ungefähr 70 Kilometer Luftlinie von der Westküste entfernt. Das heißt, da müssen wir jetzt erstmal hinfahren in den nächsten Tagen und darüber wird es dann in der nächsten Episode gehen. Wanaka liegt auch keine 50 Kilometer von Queenstown entfernt, wo wir angefangen haben. Also daran sieht man nochmal, dass wir in den ersten ein, zwei Wochen vor allem eine riesige Schleife gefahren sind und jetzt sind wir wieder fast da, wo wir losgefahren sind, so grob. Also 500 Kilometer sind wir jetzt hier schon gefahren, sind trotzdem keine 50 Kilometer weit gekommen, aber ich würde sagen, das hat sich definitiv gelohnt. Ich hoffe, das ist hier in dieser Episode auch klar geworden, dass das so ist und warum. Ja, und dann eben in der nächsten Episode geht es dann darum, wie wir entlang der Westküste von der Südinsel Neuseelands nach Norden fahren. Ich gehe davon aus, dass die nächste Episode erst nach Weihnachten erscheinen wird. Insofern wünschen wir euch mal frohe Weihnachten und vielleicht auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das müssen wir mal gucken, ob wir es zwischen den Jahren schaffen, die nächste Episode. Mal schauen, wie es anbietet. Ist jetzt ganz schwer zu sagen. Falls ihr uns noch irgendwie ein Weihnachtsgeschenk oder so machen wollt, uns eine Freude machen wollt zu Weihnachten oder zu Ende des Jahres, ihr wisst ja, wie ihr uns unterstützen könnt. Auf unserer FAQ-Seite, auf unserer Website findet ihr da alle Informationen. Ansonsten kann ich auch hier schnell sagen, wir haben diesen PayPal.me-Link eingerichtet, wo man uns finanziell unterstützen kann. Wie ist der Link nochmal genau?
PayPal.me/Zweiradlertouren, relativ einfach.
Zweiradlertouren in einem Wort. Und ja, das würde uns natürlich sehr freuen und weiterhin motivieren, diesen Podcast in dieser Form zu produzieren und zu veröffentlichen.
Ja, ansonsten auf jeden Fall mal frohe Weihnachten auch von mir an alle. Habt eine schöne und hoffentlich nicht zu stressige Zeit vor und um die Feiertage. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.